wie der Engel zu mir kam und sein Auftrag. Gepredigt am 17. Januar 1955 in Chicago, Illinois, USA, durch Bruder William Marion Branham. Und ich sehe hier unten mehrere Tonbandgeräte. Sie werden es jetzt natürlich aufzeichnen. Wenn ihr wissen wollt, was der Heilige Geist zu euch gesagt hat, dann könnt ihr zu den Brüdern gehen, die diese Tonbandgeräte haben. Und sie lassen es noch einmal durchlaufen, sodass ihr die betreffenden Stellen ganz genau noch einmal hören könnt. Und passt auf und beobachtet, ob es nicht auch haargenau so kommt, wie er es vorausgesagt hat. Wenn es heißt, so spricht der Herr, eine bestimmte Sache oder dies ist der Weg, dann prüft es noch einmal nach und seht, ob das stimmt oder nicht. Seht ihr, es ist immer auf dieselbe Weise. Nun möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Vorgeschichte geben. Irgendwie bin ich einfach heute Abend froh, dass wir nur wenige sind. Wir sind hier zu Hause, nicht wahr? Keiner von uns ist fremd. Ich kann mich einfach meiner Kentucky-Grammatik bedienen und fühle mich jetzt ganz zu Hause. Ich möchte das Kentucky nur nicht beiseite schieben. Wenn Leute aus Kentucky hier sind, ist irgendjemand hier aus Kentucky? Dann hebt bitte eure Hand. Bet bitte eure Hand. Naja, ich kann mich direkt zu Hause fühlen, nicht wahr? Das ist ja prima. Meine Mutter hat einmal eine Pension geleitet und eines Tages ging ich dorthin, um etwas herauszufinden. Eine beträchtliche Anzahl Leute wurden dort beköstigt. Sie saßen da an einem großen, langen Tisch und ich sagte, wie viele sind hier aus Kentucky? Alle standen auf. Ich fragte, wie viele sind hier aus Kentucky? Alle standen auf. Da sagte ich, nun, das ist sehr gut. Die Missionäre haben eine gute Arbeit geleistet. Ich war so dankbar dafür. Jetzt im Römerbrief des 11. Kapitel und der 28. Vers, hört jetzt genau zu, wenn die Schriftstelle vorgelesen wird. Betreffend dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euren Willen, aber nach Gottes gnädiger Auswahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wir wollen beten. Herr, hilf uns nun heute Abend, während wir uns dieser Sache in Ehrfurcht nähern, von ganzem Herzen und mit Aufrichtigkeit nur zu deinem Ruhm werden diese Dinge gesagt. Und hilf mir, Herr, lass mir nur die Dinge in den Sinn kommen, die gesagt werden sollen, nur so viel, wie gesagt werden soll. Lass mich aufhören, wenn es nach deinem Willen Zeit ist. Ich bitte dich, lass jedes Herz diese Dinge aufnehmen zum Wohle der Kranken und Bedürftigen in dieser Zuhörerschaft. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, ich möchte auf dieses Thema zu sprechen kommen, solange wir nur wenige sind. Und ich werde versuchen, euch nicht so lange aufzuhalten. Ich werde meine Uhr hier hinlegen und mein Bestes versuchen, euch rechtzeitig zu entlassen, sodass ihr morgen Abend wiederkommen könnt. Nun, bleibt im Gebet. Ich glaube, mein Junge hat nicht einmal Karten ausgegeben. Ich habe ihn nicht gefragt, ob sie es getan haben oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wir haben trotzdem Karten hier, wenn wir welche rufen sollen. Wenn nicht, naja, wir werden sehen, was der Heilige Geist sagt. Jetzt, wenn ihr jetzt gut zuhört, dann wird das vielleicht vorausgesetzt, dass ich, es sind nur wenige von uns hier, insofern ist das eine günstige Gelegenheit, darüber zu sprechen, weil es mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Und das ist auch der Grund, warum ich heute Abend diese Schriftstelle vorgelesen habe, damit ihr seht, dass Gaben und Berufungen nichts sind, was sich jemand verdienen kann. Paulus spricht hier, er sagt, dass die Juden durch das Licht des Evangeliums geblendet und ferne von Gott. Und das für unsere Errettung. Aber der Vers direkt davor besagt, ganz Israel wird gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden. Gemäß ihrer Auserwählung hat Gott, der Vater, sie geliebt und sie mit Blindheit geschlagen, damit wir Heiden nun die Gelegenheit zur Buße erhalten können, sodass durch Abraham, wie es im Wort heißt, sein Same aller Welt zum Segen werden kann. Seht ihr, wie souverän Gott ist? Sein Wort muss sich einfach erfüllen. Es kann bei ihm auch gar nichts anders sein. Wir sind durch Gott auserwählt. Er hat die Juden auserwählt. All diese Dinge weiß Gott im Voraus. Als er von den Dingen sprach, die kommen würden, da wusste er schon im Voraus. Nun, damit Gott überhaupt Gott ist, musste er bereits am Anfang das Ende kennen. Andernfalls wäre er nicht der unbegrenzte Gott. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Ganz gewiss nicht. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Aber am Anfang des Anfangs der Tage, seit Beginn der Welt, wusste Gott genau, wer gerettet werden würde und wer nicht gerettet werden wird. Er wollte nicht, dass die Leute verloren gehen, denn er will nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern es ist sein Wille, dass jeder Mann gerettet werde. Er aber wusste von Anfang an, wer gerettet wird und wer nicht. Das ist der Grund, warum er voraussagen konnte, dies wird geschehen, oder das wird so sein, dieser Mensch wird so sein, versteht ihr? Er konnte es im Voraus wissen, weil er unbegrenzt ist. Ihr wisst, was das heißt, es gibt nichts, was er nicht weiß, seht ihr? Er weiß es. Nun, es gibt nichts vor Beginn der Zeit und nachdem gibt es keine Zeit mehr. Seht ihr? Es war alles. Er weiß alles. Alles ist vor in seinen Gedanken. Und dann ist es so, wie Paulus das im Römerbrief gesagt hat. Warum findet er aber dann trotzdem noch Schuld? Heißt es im 8. und 9. Kapitel, wie sieht das also? Aber Gott, es ist wie mit dem Predigen des Evangeliums. Jemand fragte mich, Bruder Branham, glaubst du daran? Ich sagte, schau hin. Er sagte, dann musst du ein Calvinist sein. Ich sagte, ich bin ein Calvinist, solange der Calvinist in der Bibel ist. Nun, es gibt einen Ast am Baum, das ist der Calvinismus. Aber es gibt noch mehr Äste am Baum. Ein Baum hat mehr als nur einen einzigen Ast. Er führt dich dann weiter zu der Lehre von der ewigen Sicherheit. Nach einiger Zeit gelangt man dann zu der Allversöhnung und landet irgendwo weit draußen. Es nimmt kein Ende. Aber wenn man den Calvinismus durch hat, dann sollte man zurückkommen und sich in den Arminianismus vertiefen. Seht ihr, es gibt noch einen anderen Ast am Baum und noch einen anderen Ast am Baum. Macht nur weiter. Das Ganze alles zusammen ist der Baum. Deswegen glaube ich an den Calvinismus nur in dem Maße, wie er mit der Schrift übereinstimmt. Und ich glaube, dass Gott es schon vor Grundlegung der Welt gewusst hat, dass er seine Gemeinde in Christus auserwählt und Christus dem Tod überantwortet hat, bevor der Welt grundgelegt war. Die Schrift sagt so. Er war das Lamm Gottes, das geopfert ist, seit Grundlegung der Welt. Seht ihr? Und Jesus sagte, dass er uns kennt seit der Zeit, bevor die Welt grundgelegt war. Paulus sagte, er kannte uns und hat uns vorherbestimmt und wird wir als Kinder angenommen werden sollen durch Jesus Christus, bevor der Welt grundgelegt war. Das ist Gott. Das ist unser Vater. Seht ihr? Deshalb macht euch keine Sorgen. Die Räder drehen sich schon richtig. Alles kommt zu der Zeit, wann es kommen soll. Das Einzige ist, man muss sich in den Ablauf der Dinge einfügen. Und das ist das Gute daran. Man weiß dann, was zu tun ist, wenn man sich in den Ablauf einfügt. Nun, passt jetzt auf. Die Gaben und Berufungen und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist die einzige Art, wie ich meine Berufung im Herrn biblisch einordnen konnte. Ich vertraue darauf, dass ich heute Abend unter Freunden bin. Sie verstehen ganz sicher und denken nicht, dass Folgendes meine persönliche Not ist. Sie haben das Verständnis und wissen, was der Herr vorausgesagt hat und was er tun wird. Sie finden etwas, das sich da voranbewegt und schließen sich dann dem an. Nun, am Anfang, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist eine Vision. Das erste Ding, was ich mir ins Gedächtnis zurückrufen kann, ist eine Vision, die der Herr mir gegeben hat. Und das war vor vielen, vielen Jahren. Ich war damals noch ein kleiner Junge und in meiner Hand hielt ich einen Stein. Nun, ich bitte jetzt um Verzeihung. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir ein langes Kleid trugen. Ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, um euch daran zu erinnern, dass kleine Jungs damals lange Kleider zu tragen pflegten. Wie viele von euch erinnern sich noch daran, dass Kinder, jawohl, lange Kleider trugen? Nun, ich weiß noch, wie ich in meiner alten Hütte, dort wo wir wohnten, auf dem Fußboden herumkrabbelte. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, kam herein. Und Mama hatte ein kleines blaues Band in mein Kleid hineingewirkt. Und ich konnte noch kaum laufen. Und ich krabbelte damals herum und ich steckte meine Finger in den Schnee, der auf seinen Schuhen war, und aß den Schnee von seinen Füßen, während er neben dem Ofen stand und sich wärmte. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich dann rasch hochgenommen hatte. Und das Nächste, woran ich mich dann erinnere, muss ungefähr 2 Jahre später gewesen sein. Ich hielt einen kleinen Stein in der Hand. Das heißt, ich war etwa 3 Jahre alt und mein kleiner Bruder muss dann noch nicht ganz 2 Jahre gewesen sein. Und wir waren also draußen, hinten im Hof, dort, wo so ein alter Hof mit Sägespänen und Holzresten, wo sie immer das Holz hereinbrachten und klein hackten. Wie viele hier erinnern sich noch an die Zeiten, als man Holz in den Hinterhof schaffte und klein hackte? Wieso trage ich heute Abend überhaupt einen Schlips? Ich bin ja ganz zu Hause. Dort draußen auf dem alten Hof mit den Holzresten lief ein kleiner Bach durch. Er kam von einer Quelle. Oben bei der Quelle hatten wir eine alte Schöpfquelle, die aus einem Kürbis gefertigt war. Damit schöpften wir das Wasser und taten es in den alten Eimer, aus Zedernholz und brachten es runter. Ich weiß noch, wie ich meine kleine alte Großmutter zum letzten Mal vor ihrem Tode sah. Sie war 110 Jahre alt und als sie starb, da schlang ich meine Arme um sie und hielt sie fest. Kurz bevor sie starb, sie legte dann ihre Arme um mich und sagte, Gott segne dich, mein liebes Kind, jetzt und in Ewigkeit. Und sie starb. Und ich glaube, diese Frau hatte ihr Leben lang nie ein paar eigene Schuhe besessen. Und ich erinnere mich noch, wie ich ihr immer zugesehen habe, wenn ich sie damals als junger Mann manchmal besuchen kam, wie sie jeden Morgen aufstand und barfuß durch den Schnee ging, hoch zu der Quelle, und wie sie dann einen Eimer mit Wasser füllte und zurückkam mit ihren Füßen da mitten durchstapfte. Es tut einem da nicht weh. Sie lebt bis zu einem Alter von 110 Jahren. Und so war sie auch sehr, sehr abgehärtet. Jawohl. Nun weiß ich noch, wie sie mir einmal von dem Murmel erzählte, mit dem mein Vater gespielt hatte, als sie noch ein kleiner Junge war. Und ich dachte damals, die arme Alte, wie will sie jemals da auf den Dachboden kommen? Es war eine kleine alte Hütte mit 2 Räumen und einem Dachboden oben drauf. Und sie hatten 2 junge Bäume zurechtgeschnitten und eine Leiter daraus gefertigt, auf der man da hoch konnte. Nun, ich hatte gedacht, nun also, sagte sie, nach dem Essen zeige ich dir die Murmel von deinem Papa. Und ich sagte, gut. Sie wollte mir also zeigen, sie waren dort oben in einem Koffer, in dem ihr Sachen verstaut war. Wie die Alten das alles zu tun würden. Ich dachte, wie um alles in der Welt wird die arme Alte die Leiter hochkommen. Ich stellte mich dort hin und sagte, Großmutter, sagte ich, warte noch einen Augenblick, weißt du, ich gehe rauf und helfe dir. Sie sagte, geh zur Seite und warte. Und hoch ging die Leiter, flink wie ein Eichhörnchen. Sie sagte, jetzt komm. Und ich sagte, in Ordnung, Großmutter. Und ich dachte, du liebe Zeit, wenn ich auch noch so viel Kraft habe mit 110 Jahren. Nun, ich weiß auch noch, wie ich mit diesem kleinen Alpenquelle war und einen Stein in der Hand hatte und ihn dann so auf dem Boden in den Schlamm warf. Ich wollte meinem kleinen Bruder zeigen, wie stark ich war. Da saß ein Vogel im Baum und er zwitscherte einfach und zupfte hier und da herum. Und er war ein kleines Rotkehlchen oder etwas Ähnliches. Und dieses kleine Rotkehlchen, ich hatte das Gefühl, es würde zu mir sprechen und ich drehte mich um und ich hörte zu und der Vogel flog weg und eine Stimme sagte, du wirst einen großen Teil deines Lebens in der Nähe einer Stadt verbringen, die New Albany heißt. Die Stadt liegt 5 Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Ungefähr ein Jahr später kam ich dorthin. Dabei war mir nie in den Sinn gekommen, dort nach New Albany hinzuziehen, wie diese Dinge sich durchs ganze Leben. Nun seht, meine Familie war nicht religiös. Mein Vater und meine Mutter gingen nicht zur Kirche. Vorher waren sie katholisch. Ich glaube, dass mein kleiner Neffe heute Abend auch irgendwo hier drin sitzt. Ich weiß aber es nicht genau. Er ist Soldat. Ich bete für ihn. Er ist katholisch. Immer noch katholisch. Bei der letzten Versammlung war er hier dabei und er hat diese Dinge Gottes gesehen, als er direkt hier unten auf der Plattform stand. Er sagte, er stand dort und sagte, Onkel Bill, er war für lange Zeit Übersee. Und er sagte, als ich das gesehen habe, er sagte, das gibt es in der katholischen Kirche nicht. Er sagte, so etwas, ich glaube, Onkel Bill, du hast recht, sagte er. Und so sagte ich zu ihm, mein Lieber, nicht ich habe Recht, sondern er hat Recht. Und ich sagte, nun, ich bitte dich um gar nichts, Melvin, außer nur um das eine. Diene dem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Geh, wo du willst, egal. Aber sei dir sicher, dass Jesus Christus in deinem Herzen von Neuem geboren ist. Weißt du, in deinem Herzen, dann kannst du gehen, zu welcher Kirche du willst. Also jedenfalls waren meine Vorfahren Katholiken. Mein Vater war Ire und meine Mutter war Ire. Die einzige Unterbrechung in der irischen Abstammungslinie besteht darin, dass meine Großmutter eine Cherokee-Indianerin war. Meine Mutter ist also ein Halbblut, könnte man sagen. Und ich bin also, für mich ist es meine, unsere Generation, nach drei Generationen ist es erloschen. Aber das ist die einzige Ausnahme. Sonst ist mein Stamm streng irisch. Harvey und Brenham heißen sie. Und dann davor noch Lyons, und was auch irisch ist. Und sie waren alle katholisch. Aber ich selbst, wir Kinder wurden überhaupt nicht religiös erzogen oder unterrichtet. Aber diese Gaben, die waren schon da, und ich hatte damals bereits Visionen, ganz genau wie heute. Jawohl, denn Gaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Gott hatte es schon vorher gewusst. Es ist Gott, der etwas tut. Mein Leben lang habe ich mich davor gescheut, irgendetwas darüber zu sagen. Ihr habt ja meine Geschichte gelesen in dem kleinen Buch, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, es steht in einigen von diesen Büchern, diesen anderen. Stimmt das, Jane? Steht es in dem religiösen Buch, in dem Buch, das wir jetzt haben? Ist es eine Lebensgeschichte? Ich glaube, dort steht er. Also ist es nicht schrecklich? Es ist meine eigene Bücher und ich selbst habe sie nie gelesen. Er stellt sie jemand anders zusammen. Das heißt, es sind nur Sachen, die während der Versammlung aufgenommen werden. Ich bin mit diesen Dingen fertig und deshalb halte ich immer Ausschau nach neuen Ereignissen. Jedes Mal sind sie in Ordnung. Jedenfalls sind sie in Ordnung. Ich habe hier und da mal reingeschaut und wenn sich gerade die Gelegenheit bot, einzelne Stellen gelesen. Wie dem auch sei, als kleiner Junge, wisst ihr schon, da hatte ich noch eine Vision, wo eine Stimme zu mir sprach. Ich war etwa 7 Jahre alt und er sagte, du sollst niemals trinken oder rauchen oder deinen Körper noch irgendwie beflecken. Es gibt ein Werk für dich zu tun, wenn du älter bist. Ihr habt das in dem Buch gelesen. Nun, es stimmt, aber immer wieder hat es sich bewahrheitet. Als ich dann predige wurde, fing es an. Dann hatte ich dauernd solche Erlebnisse. Und eines Nachts habe ich unseren Herrn Jesus gesehen. Ich sage dies, ich glaube, ich mit Erlaubnis des Heiligen Geistes, der Engel des Herrn, wenn er kommt, ist nicht der Herr Jesus. Er sieht nicht so aus, wie er in der gleichen Vision. Denn in der Vision, die ich gesehen hatte, war Jesus ein kleiner Mann. Ich war gerade draußen in den Feldern gewesen und hatte für meinen Papa gebetet. Ich kam zurück und trat an das Bett und schaute in der Nacht nach ihm und sagte, oh Gott, rette ihn. Meine Mutter war schon gerettet und ich hatte sie getauft. Und dann dachte ich, oh, mein Papa trinkt so viel. Und ich dachte, wenn ich ihn nur dazu bewegen könnte, den Herrn Jesus anzunehmen. Ich ging hinaus und legte mich auf einen kleinen alten Strohsack draußen im Vorderzimmer in der Nähe der Tür. Und etwas sagte zu mir, steh auf. Und ich stand auf und machte mich auf den Weg. Und ich ging hinter mir auf das Feld zurück. Es war ein Feld mit alten Ginsterbüschen und dort, nicht mehr als etwa 3 Meter von mir entfernt, stand ein Mann. Ein weißes Gewand hatte er an. Er war nicht groß gewachsen, die Arme hielt er so verschränkt. Ein ziemlich kurzer Bart, Haare bis auf den Schultern und er blickte seitlich an mir vorbei, etwa so. Die ganze Erscheinung wirkte friedvoll. Was ich aber nicht verstehen konnte, war die Stellung seiner Füße. Einfach einer hinter dem anderen. Der Wind wehte und sein Gewand bewegte sich und die Ginsterbüsche wiegten sich. Und ich dachte, Moment, ich biss mich. Ich sagte, nein, ich träume nicht. Und ich bückte mich, zog ein Stück Ginster heraus und benutzte es wie einen Zahnstocher. Ich steckte es mir in den Mund und ich blickte zurück zum Haus. Ich sagte, nein, ich war da drin und habe für Papa gebetet. Etwas hat gesagt, komm heraus. Und hier steht nun dieser Mann. Und ich dachte, er sieht aus wie der Herr Jesus. Ich dachte, ob er es wohl ist. Ich blickte direkt ganz genau in die Richtung, in der unser Haus jetzt ist. So ging ich dann so um ihn herum, um festzustellen, ob ich ihn dann immer noch sehen würden konnte. Und ich konnte ohne weiteres sein Profil sehen. Und ich musste sehr herumgehen, um ihn zu sehen. Und ich räusperte mich. Nichts vermochte ihn, in eine Regung zu entlocken. Und ich dachte, ich glaube, ich rufe ihn mal. Und ich sagte, Jesus. Und als ich das sagte, drehte er sich so zu mir um. Das war alles, woran ich mich ja noch erinnern kann. Er breitete einfach seine Arme aus. Es gibt wohl keinen Maler auf der Welt, der sein Antlitz wiedergeben könnte, seinen Ausdruck. Das Beste, was ich je in der Richtung
gesehen habe, ist das Bild von Hoffmann. Christus im Alter von 33 Jahren. Ich habe es auf meiner sämtlichen Literatur und auf allem, was ich so brauche. Da sieht er nämlich genauso aus oder jedenfalls ziemlich ähnlich, so ähnlich wie das möglich ist. Er sah aus wie einer, bei dem, wenn er sprach, die Welt stillstehen würde. Und doch strahlte er eine solche Liebe und Güte aus. Ich fiel einfach nieder. Und als es hell geworden war, bei Tagesanbruch, da fand ich mich wieder, meine Schlafanzugjacke von Tränen völlig durchnässt. Und ich machte mich wieder auf den Weg zurück durch das Ginsterfeld nach Hause. Ich erzählte einem Freund davon, der auch Prediger war. Er sagte, Billy, das wird dich ins Irrenhaus bringen. Er sagte, das kommt vom Teufel. Er sagte, mit so etwas ist nicht zu spaßen. Ich war damals noch Prediger bei den Baptisten. Nun, ich ging zu einem anderen alten Freund. Ich setzte mich zu ihm und erzählte ihm davon. Nun, sagte ich, was hältst du davon, Bruder? Er sagte, nun, Billy, das will ich dir sagen. Er sagte, ich glaube, wenn du dich bemühst, ein anständiges Leben zu führen, wenn du einfach predigst, was in der Bibel hier steht, von der Gnade Gottes und so weiter, dann würde ich mich an deiner Stelle nicht darüber hinaus auf irgendwelche fantastischen Dinge einlassen, auf solche Sachen. Ich sagte, hör mal, ich habe nicht vor, mich auf irgendwelche fantastischen Dinge einzulassen. Ich sagte, das Einzige, was ich versuche, ist herauszufinden, was da zu bedeuten hat. Er sagte, Billy, vor Jahren pflegten solche Dinge in den Kirchen vorzukommen. Aber, sagte er, als die Apostel gestorben waren, da hörten auch diese Dinge auf. Und er sagte, das Einzige, was jetzt noch in der Art solcher Erscheinung, sagt er, ist Spiritismus, ist dämonisch. Ich sagte, ach, Bruder McKinney, ist das dein Ernst? Er sagte, jawohl. Ich sagte, oh Gott, sei mir gnädig. Ich sagte, ach, Bruder McKinney, würdest du wohl gemeinsam mit mir beten, dass Gott mir nie so etwas widerfahren lässt? Du weißt doch, dass ich ihn liebe und ich möchte in diesen Dingen nichts Unrechtes tun. Und ich sagte, bete mit mir. Er sagte, das werde ich tun, Bruder Billy. Und so beten wir denn gleich direkt dort im Pfarrhaus. Ich fragte noch mehrere andere Prediger. Immer dieselbe Antwort. Dann fürchtete ich mich, sie weiter zu fragen, weil sie denken konnten, ich wäre ein Teufel. Und das wollte ich doch nicht, dass ich so dastand. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass etwas geschehen war. Mehr konnte ich nicht, als nur in meinem Herzen zu wissen, dass etwas geschehen war. Denn so wollte ich nicht dastehen. Nie und nimmer. Jahre später hörte ich dann, als ich noch Mitglied der ersten Baptistenkirche war, wie eines Tages jemand sagte, ich hörte, wie er sagte, na, du hättest mal letzte Nacht drüben sein und diese heiligen Roller anhören sollen. Ich dachte, heilige Roller? Und dort war auch ein Freund von mir, Walt Johnson, er war Bassist. Ich fragte ihn, was war das, Bruder Walt? Er sagte, ein Pentecostal, Pfingstler. Ich sagte, wie bitte? Er sagte, Pfingstler. Er sagte, Billy, wenn du das gesehen hättest. Er sagte, sie haben sich nur so auf dem Boden herumgewälzt und sind auf und niedergehüpft. Und er sagte, sie behaupten, sie müssten irgendwelchen unbekannten Zungen plappern, sonst wären sie nicht gerettet. Ich sagte, wo findet das statt? Oh, sagte er, es ist ein Treffen in einem kleinen alten Zelt draußen auf der anderen Seite von Louisville. Er sagte, es sind natürlich Neger. Und ich sagte, aha. Und er sagte, es sind auch eine Menge Weiße da. Und ich sagte, haben die das auch gemacht? Und er sagte, ja, ja, die haben das auch gemacht. Und ich sagte, das ist aber komisch. Und mit so etwas geben manche Leute sich ab. Und ich sagte, naja, sowas muss es wohl halt auch geben. Und dann an einem Sonntagmorgen, ich werde es nie vergessen, er aß gerade ein Stück getrocknete Orangenschale wegen einer Verdauungsstörung. Und ich sehe es noch so genau vor mir, als wäre es gestern gewesen. Ich dachte, sie plappern, hüpfen auf und nieder. Was für eine Religion wird wohl als nächstes kommen? Und so machte ich weiter. Später lernte ich dann einen alten Mann kennen. Vielleicht ist er jetzt gerade hier in der Gemeinde. Vielleicht war er hier zur Kirche herübergekommen. Er heißt John Ryan. Und ich traf ihn, ein alter Mann mit langem Bart und Haar. Kann sein, dass er hier ist. Ich dachte, er stammt aus Benton Harbor, oben wo das Haus Derbs ist. Und sie hatten einen Versammlungsraum in Louisville. Und ich versuchte, die Leute zu finden, und sie nannten es die Schule der Propheten. Und so dachte ich mir, geh doch mal hin und seh dir an, was das ist. Nun, ich dachte, ich sah niemanden sich auf dem Boden herumwälzen. Allerdings vertraten sie einige Lehren, die mir seltsam vorkamen. Und dort war es, wo ich diesen alten Mann kennenlernte. Und er lud mich ein, noch einmal zu ihm zu kommen. Ich fuhr hoch, um dort Urlaub zu machen. Ich war gerade einen Tag dort und ging zurück zum Haus. Und er war nicht da. Und er war nicht da. Er war irgendwo nach Indianapolis gefahren. Seine Frau sagte, der Herr hat ihn gerufen. Ich sagte, wie soll das heißen? Du lässt deinen Mann einfach so mir nichts, dir nichts fortgehen? Sie sagte, oh, er ist Gottes Diener. Die Arme starb vor ein paar Wochen, wie ich gehört habe. Und sie war ihm völlig ergeben. Ja, das ist die Art Ehefrau, die man sich wünscht. So ist das richtig. Auf Gedeih und Verderb. Er macht es sowieso richtig. Nun, ich wusste, nun, Bruder Rhein, bist du hier? Er ist nicht hier. Er war neulich hier, nicht wahr, Jungs? Nun, sie lebten von dem, was sie gerade kriegen konnten. Er hatte nichts zu essen im Haus. Jawohl, ich hatte in einem Teich oder See in Michigan ein paar Fische gefangen und ich kam wieder zu ihnen nach Hause und sie hatten nicht einmal Schmalz im Haus oder Fett, mit dem man die Fische hätte braten können. Ich sagte, er hat dich hier ohne irgendetwas im Haus zurückgelassen. Sie sagte, oh, aber er ist Gottes Diener, Bruder Bill. Sie sagte, er, ich dachte, Gott segne dich. Ich werde dir beistehen. So war das. Du hältst deinen Mann so in Ehren. Da will ich nicht zurückstehen. Dafür will ich dir helfen. So ist es richtig. Wir brauchen mehr solche Frauen heute und mehr Männer, die so über ihre Frauen denken. Jawohl. Ich denke besser um Amerika, wenn die Eheleute einander so beistehen würden. Auf Gedauer und Verderb, man hält zusammen. Dann würde es nicht so viele Ehescheidungen geben. So fuhren wir also nach. Ich machte mich wieder auf den Weg. Und auf der Heimfahrt, da war etwas Seltsames. Ich kam gerade nach Mishawaka und da sah ich ein kleine Autos. Sie standen an der Straße mit der Ausschrift, sie trugen große Aufkleber, auf denen stand Jesus only, Jesus allein. Ich dachte, was soll das? Jesus allein, das muss etwas mit Religion zu tun haben. Und ich fuhr weiter und da sah ich Fahrräder, auf denen stand dasselbe, Jesus allein. Cadillacs, Modell T, Ford, alles Mögliche. Jesus only stand darauf. Ich dachte, möchte doch mal wissen, was es ist. Und ich fuhr ihnen also nach und es stellte sich heraus, dass es ein religiöses Treffen war. 1500 oder 2000 Leute hatten sich dort versammelt. Und ich hörte dort all das laute Schreien und Springen. Und es ging immer weiter. Und ich dachte, na, hier werden wir mal sehen, was komische Heilige sind. So hatte ich denn meinen alten Ford, ihr wisst schon, von dem ich sagte, dass er 30 Meilen in der Stunde schafft. 15 hin und 15 zurück. Ich lenkte ihn also an den Straßenrand. Als ich dann einen Parkplatz gefunden hatte, ging ich die Straße runter, zurück zu dem Versammlungsplatz. Ich ging hinein, sah mich um und jeder, der nur stehen konnte, stand. Ich musste über ihre Köpfe hinwegblicken. Na, und das war ein Schreien und Herumspringen. Die fielen nieder und machten immer weiter. Ich dachte, na, also, was sind das denn für Leute? Aber je länger ich dort stand, desto besser fühlte ich mich. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Eigentlich sind diese Leute überhaupt nicht verkehrt. Sie sind nicht verrückt. Ich hatte Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen. Es waren feine Leute, so sagte ich. Nun, also das war dasselbe Treffen, wo ich dann hinausging und den Abend und die ganze Nacht, wenn wir dort blieb, am nächsten Tag, ging ich dann wieder hinein. Ihr habt es sicher schon in meiner Lebensgeschichte gelesen. Ich war dann zusammen mit 150 oder 200 Predigern, vielleicht noch mehr, auf der Bühne und sie wollten, dass jeder nur kurz aufsteht und sagt, wo er her ist. Ich sagte, Evangelist William Branham, Jeffersonville, nahm wieder Platz und sagte noch, dass ich Baptist war und dann setzte ich mich hin. Jeder von ihnen sagte, wo er herkam. Und am nächsten Morgen, als ich dort reinging, die Nacht über hatte ich draußen im Feld geschlafen und in der Zeit meine Hosen zum Blätten zwischen den beiden Sitzen ins Fort geklemmt. Wisst ihr, alte geschleifte Baumwollhosen, dazu ein T-Shirt, ihr wisst schon. Na, also am nächsten Morgen ging ich zur Versammlung mein kurzes T-Shirt an. Ich hatte nur $3 und ich musste noch genug Benzin für die Heimfahrt tanken. Dann kaufte ich mir ein paar Brötchen und so altbacken. Wisst ihr, aber es ging schon. Und ich ging zu einem Wasserhydrant, goss mir ein Glas Wasser ein, wisst ihr, und es ging mir ganz gut. Und so konnte ich in den Brötchen ein bisschen aufweichen und hatte etwas zum Frühstück. Nun, ich hätte auch mit ihnen essen können. Sie nahmen täglich 2 Mahlzeiten ein. Andererseits konnte ich aber nichts spenden. Deshalb wollte ich da nicht als Marotzer auftreten. So ging ich denn an den Morgen hinein. Diese Episode muss ich einfach erzählen. Ich ging also hinein in den Morgen, an den Morgen und der Ansager sagte, wir suchen William Branham, einen jungen Evangelisten, der gestern Abend hier auf der Bühne stand, ein Baptist. Er sagte, wir möchten ihn bitten, heute Morgen die Botschaft zu bringen. Ich sah voraus, dass sie mich ganz schön kritisch unter die Lupe nehmen würden, diese Leute, weil ich Baptist war. Deshalb kauerte ich mich sozusagen in meinen Stuhl zusammen. Ich hatte doch gestreifte Baumwollhosen und ein T-Shirt an. Dabei waren wir doch gewohnt, uns kirchlich zu kleiden. Und ich saß so auf meinem Stuhl da hinten und so fragte der Ansager 2 oder 3 Mal nach mir. Und ich saß neben einem farbigen Bruder. Und der Grund, warum die ihr Treffen im Norden abhielten, war der, dass damals im Süden gerade die Rassentrennung herrschte. Deshalb konnte es nicht im Süden stattfinden. Und so wollte ich also wissen, was es mit diesem Jesus Only auf sich hatte. Und ich dachte, solange es sich um Jesus dreht, ist alles in Ordnung. Da ist denn ganz egal, wie es ist, solange er nur im Mittelpunkt steht. So saß ich denn ein Weilchen da und beobachtete sie. Und sie fragten nach zwei oder dreimal nach mir. Und dieser farbige Bruder schaute zu mir herüber und sagte, weißt du, kennst du ihn? Jetzt kam es darauf an. Belügen konnte ich den Mann nicht, das wollte ich nicht. Und ich sagte, sieh Bruder, ja, ich kenne ihn. Er sagte, gut, dann hol ihn doch. Und ich sagte, nun, ich will dir sagen, Bruder, sagte ich bin es selbst. Aber weißt du, sagte ich, sieh mal diese gestreiften Baumwollhosen an. Geh nur voran. Und ich sagte, nein, ich kann nicht nach vorne gehen, sagte ich mit diesen Hosen. Diese Leute macht es nichts aus, wie du angezogen bist. Und ich sagte, also hör zu, du sagst nichts. Hörst du? Und ich sagte, sieh mal, ich habe diese gestreifte Baumwollen an. Ich möchte nicht nach vorne gehen. Da hörte man wieder, weiß jemand, wo William Branham ist? Er sagte, ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Oh weh, ich war ganz rot. Wisst ihr, ich hatte noch keinen Schlips und wisst ihr, und dann dieses alte kurze T-Shirt mit dem so kurzen Ärmel. Ich ging weiter und nach vorn und meinen Ohren glühten. Ich hatte noch nie vor einem Mikrofon gestanden. Und so fing ich an, den an da oben anzupredigen. Ich wählte einen Text, ich werde das nie vergessen. Der reiche Mann hob in der Hölle seine Augen auf und er weinte. Ich habe schon oft über solche kleine drei Themen gesprochen, zum Beispiel, seht diesen Mann oder glaubst du das? Oder da weinte er. Und ich sagte immer wieder, es gibt keine Blumen dort, und da weinte er. Es gibt keine Gebetsversammlungen dort, und da weinte er. Es gibt keine Kinder dort, und da weinte er. Es gibt keine Lieder, und da weinte er. Und dann weinte ich. Und dann, als alles vorüber war, ach, sie kamen einfach, und sie umdrängten mich. Und alle wollten, dass ich eine Versammlung für sie abhalte. Und ich dachte, also so etwas, vielleicht bin ich auch ein heiliger Roller. Seht ihr, so dachte ich, vielleicht, seht ihr, es waren so prima Leute. Und ich ging dort hinaus und ein Mann in Cowboy-Stiefeln sprach mich an. Er hatte einen großen Cowboy-Hut auf und ich sagte, wer bist du? Er sagte, ich bin der älteste Sohn, so aus Texas. Und ich dachte, nun, das sieht aus. Und ein anderer kam heran, er trug diese kurzen Knickerbocker, wisst ihr, die man zum Golfspielen anziehen pflegt, und dazu so eine kurze, dicke Jersey-Welljacke. Und er sagte, ich bin Prediger so und so aus Florida. Hättest du wohl Lust, zu uns zu kommen? Und ich dachte, Mann, da bin ich ja gerade richtig zu Hause hier, in meinen gestreiften Baumwollhosen und meinem T-Shirt. Das ist ja prima. So, ihr hörtet es in meiner Lebensgeschichte und diese kleinen Dings. Und so werde ich jetzt hier innehalten und euch etwas erzählen, was ich noch nie zuvor erzählt habe. Als erstes möchte ich euch bitten, eigentlich wollte ich das überspringen. Ich habe es noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, noch nie in meinem Leben. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich lieb haben werdet und versuchen werdet, mich, nachdem ich euch das erzählt haben werde, nicht weniger zu lieben als jetzt, wo ich es noch nicht erzählt habe, dann hebt bitte die Hand in Ordnung, das ist euer Versprechen, ich werde euch daran erinnern. Als ich in jeden Abend in der Versammlung saß, da sangen sie ihre Lieder und klatschten dabei in die Hände und sie sangen, ich weiß, es war das Blut, ich weiß, es war das Blut. Und sie liefen die Gänge auf und nieder und alles und riefen einfach und lobten den Herrn. Ich dachte, das klingt unheimlich gut, finde ich. Und sie bezogen sich dauernd auf die Stellen aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2,4, Apostelgeschichte 2,38, Apostelgeschichte 10,49 und das alles. Und ich dachte, tatsächlich, da steht in der Schrift, und ich habe es einfach noch nie vorher gesehen. Aber oh, mein Herz brannte, und ich dachte, das ist wunderbar. Ich dachte, das wäre ein Haufen heiliger Roller, als ich sie zuerst sah. Ich dachte, ach du liebe Zeit, ja, es waren sie für mich eine Schar von Engeln. Seht ihr, ich habe meine Meinung schnell geändert. Am nächsten Morgen nun, als der Herr mir die Gelegenheit gegeben hatte, diese weiteren Versammlungen, die ich abhalten durfte, zu verabreden, da dachte ich, oh ja, ich schließe mich zu diesen Menschen an. Sie müssen von der Art sein, wie sie die rufenden Methodisten nennen. Es ist nur ein bisschen weitergegangen, dachte ich. Vielleicht ist es das. So dachte ich nur, ich habe das wirklich gern. Hat es irgendetwas an ihnen, das mir gefällt? Sie sind demütig und liebenswürdig. Eins, was ich nicht begreifen konnte, war das Zungenreden. Das faszinierte mich. Da war ein Mann, der saß da, na sagen wir hier, und einer da drüben, und sie waren die Führer der Gruppe. Und dieser hier erhob sich dann und sprach in Zungen. Und dieser hier legte es denn aus und erzählte Sachen über die Versammlung und so weiter. Und ich dachte, Mann, das muss ich unbedingt nachlesen. Da ging es umgekehrt. Der Geist fiel auf diesen und dann wieder auf den anderen. Und jeder der beiden sprach in Zungen und die anderen legte es dann wieder aus. Auch die anderen in der Gemeinde redeten in Zungen, aber es schien doch nicht so, mit der Auslegung zusammenzuspielen, wie bei diesen beiden. Nun, ich sah sie dann eng zusammensitzen. Ich dachte, oh, das müssen Engel sein. Als ich also da hinten saß, was immer das war, was ich nicht so recht greifen konnte, es würde über mich kommen. Und es gibt eine Art und Weise, auf die ich die Dinge wissen kann, wenn der Herr will, dass ich sie weiß. Seht ihr? Und ich möchte nicht, das ist der Grund, warum ich sagte, dass ich das nie so groß ausposaune. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Noch nie bisher. Wenn ich mich ernsthaft bemühe, etwas herauszufinden, dann lässt der Herr mich gewöhnlich diese Dinge wissen. Dafür ist diese Gabe da, wisst ihr? Deshalb kann man hier nicht einfach so vor den Leuten ausbreiten. Es wäre, als würde man Perlen vor die Säue werfen. Es ist eine ehrfurchtsgebietende heilige Angelegenheit und deshalb möchte man das nicht. Gott zieht mich dafür zur Verantwortung. Wenn ich mich zum Beispiel mit Brüdern unterhalte, dann würde ich nie versuchen, irgendetwas Schlechtes über einen Bruder herauszufinden. Einmal saß ich an Tisch neben einem Mann. Er hatte seinen Arm um mich gelegt und sagte, oh Bruder Branham, ich liebe dich, und ich fühlte andauernd, wie sich etwas bewegte. Ich blickte ihn an und er hätte mir das nicht sagen dürfen. Ich wusste, dass es nicht stimmte. Seht ihr? Denn da war es. Er war ein absoluter Heuchler, durch und durch, wie es nur ein Heuchler geben kann. Seht ihr? Und da saß er nun und hatte seinen Arm um mich gelegt. Ich sagte, schon gut, und ging weg. Ich möchte so etwas gar nicht wissen. Ich möchte ihn einfach so nehmen können, wie er mir erscheint, als mein Bruder. Und so gehen lassen. Mag Gott das übrig tun, seht ihr? Und ich möchte diese Dinge gar nicht wissen. Und sehr oft kommen solche Dinge vor. Ich meine, jetzt nicht hier in der Gemeinde. Ich sitze zum Beispiel in meinem Zimmer oder ich sitze in einem Restaurant. Und der Heilige Geist sagt mir Dinge voraus, die geschehen werden. Direkt hier unten unter uns sitzen Leute, die wissen, dass das wahr ist. Dann sitze ich etwa zu Hause und ich sage, nun passt auf, nach einiger Zeit wird hier ein Auto aufkreuzen, es wird eine ganz bestimmte Person drin sitzen. Eine ganz bestimmte Person bringt sie herein und der Herr hat gesagt, dass sie hierher kommen werden. Wenn wir die Straße entlang gehen, dann werden ganz bestimmte Dinge geschehen. Pass dort an der Kreuzung auf. Du wirst dann nämlich fast überfahren werden. Und es trifft mich einfach so, auf die Art, seht ihr? Jedes Mal einfach perfekt. Man möchte sich gar nicht allzu sehr damit befassen. Man kann es benutzen, es ist eine Gabe Gottes, aber man muss aufpassen, welchen Gebrauch man davon macht. Gott hält einen dafür verantwortlich. Denkt an Mose. Mose war ein Gott, ein von Gott gesandter Mann. Glaubt ihr das? Vorherbestimmt, im Voraus verordnet zu einem Propheten der Welt. Und Gott sandte ihn dort hinaus und sagte, geh hin und sprich zu den Felsen. Nachher wurde der Felsen geschlagen und er sagte, geh, sprich zu den Felsen. Und er wird das Wasser hervorbringen. Aber Mose ging zornig hinaus und schlug auf den Felsen ein und das Wasser kam nicht. Und er schlug wieder auf ihn ein und dabei sagte er, ihr Widersetzlichen, müssen wir euch erst Wasser aus diesem Felsen hervorströmen lassen? Seht ihr? Was Gott nun tat, das Wasser kam zwar, aber er sagte, komm hier herauf, Mose. Das war das Ende von ihm. Seht ihr? Man muss bei diesen Dingen aufpassen, was man mit solchen göttlichen Gaben anfängt. Es ist wie mit einem Prediger, einem begabten, machtvollen Prediger, der einfach nur predigt, um Spenden und Geld einzuheimsen. Gott wird dafür Rechenschaft von ihm verlangen. Jawohl. Man muss aufpassen, welchen Gebrauch man von göttlichen Gaben macht. Wehe, wenn man versucht, sich dadurch Prestige einzuhalten oder irgendeine Gemeinde einen großen Namen zu verschaffen oder sich selbst einen Namen zu machen, dann ist es schon besser, man führt nur 2 oder 3 Abendversammlungen durch und lebt ansonsten irgendwo als ein einfacher Handwerker und ist bescheiden und bleibt immer auf dem Teppich. Ihr wisst schon, was ich meine, jawohl. Man muss immer auf dem Platz bleiben, wo Gott angebrauchen kann. Vergesst nicht, das ist jetzt vertraulich aus meinem Leben. An dem Tag also, da dachte ich, nun, ich werde hinaufgehen. Und ich war so aufgewühlt über das, was ich an diesen Leuten erlebt hatte, dass ich dachte, ich werde versuchen herauszufinden, was es mit diesen Menschen auf sich hat. Und als der Gottesdienst zu Ende war, hielt ich draußen auf dem Hof nach ihnen Ausschau. Ich blickte umher und ich von einem von ihnen und ich sagte, guten Tag, wie geht's? Er sagte, guten Tag, danke, gut, und dir? Er sagte, bist du nicht der junge Prediger, der heute Morgen gepredigt hat? Ich sagte, ich war damals 23 Jahre alt. Ja, das war ich. Er sagte, wie war das doch sein Name? Ich sagte, Branham, und ich sagte, wie heißt du? Und er sagte mir seinen Namen. Ich dachte, nun, wenn ich nur jetzt mit seinem Geist in Kontakt kommen könnte. Und immer noch wusste ich nicht, was das war, wodurch das bewirkt hat. Und ich sagte, ja, weißt du, sagte ich, ihr habt irgendetwas, das ich nicht habe. Er sagte, hast du, seit du zum Glauben gekommen bist, den Heiligen Geist empfangen? Ich sagte, nun, ich bin Baptist. Er sagte, aber du hast den Heiligen Geist noch nicht empfangen, seit du zum Glauben gekommen bist? Und ich sagte, nun, oder, wie meinst du das? Ich sagte, ich habe nicht das, was ihr alle habt, das weiß ich. Ich sagte, ihr habt nämlich etwas, das irgendwie so mächtig zu sein scheint. Und deshalb, er sagte, hast du schon mal eine Zunge geredet? Ich sagte, nein. Er sagte, dann sage ich dir ohne Umschweife, dass du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast. Und ich sagte, nun, wenn es bei der Frage darauf ankommt, ob ich den Heiligen Geist habe, dann habe ich noch nicht empfangen. Und so sagte er, ja, wenn du noch nicht eine Zunge geredet hast, dann hast du ihn noch nicht empfangen. Und während das Gespräch in diesen Bahnen weiterlief, sagte ich, nun, wo kann ich ihn bekommen? Er sagte, geh in das Zimmer da und fange an, den Heiligen Geist zu suchen. Und ich passte die ganze Zeit auf. Wisst ihr, er wusste nicht, was ich gerade tat. Ich wusste, das Ganze kam etwas merkwürdig vor. Er hatte nämlich seine Augen wurden nämlich ein bisschen glasig, während er mich ansah. Aber er war wirklich ein Christ. Er war wirklich ein hundertprozentiger. Jawohl. Nun, ich dachte, gelobt sei Gott, da ist es. Ich muss unbedingt irgendwo zu diesem Alter gelangen. Und ich ging hinaus, schaute mich überall um, weil ich dachte, ich muss den anderen Mann auffinden. Als ich ihn gefunden hatte, fing ich auch mit ihm ein Gespräch an und ich sagte, guten Tag, wie geht's? Er sagte, sag mal, zu welcher Kirche gehörst du denn? Er sagte, man hat mir erzählt, du bist Baptist. Und ich sagte, ja. Und er sagte, du hast den Heiligen Geist noch nicht empfangen, nicht wahr? Ich sagte, nun, ich weiß nicht. Er sagte, hast du schon mal in Zungen geredet? Ich sagte, no. Er sagte, na, hast du ihn nicht. Und ich sagte, nun, ich weiß, ich habe nicht das, was ihr alle habt. Das ist mir klar. Ich sagte, Bruder, ich möchte es in der Tat empfangen. Er sagte, gut, da ist ein Becken, es ist alles bereit. Und ich sagte, ich wurde bereits getauft, aber sagte ich, ich habe nicht das empfangen, was ihr alle habt. Ich sagte, ihr habt etwas, das ich wirklich auch haben möchte. Und er sagte, und das ist schön, ich wollte ihm auf die Schuhe kommen, versteht ihr? Und als ich dann schließlich mit seinem Geist in den Fühlung kam, da merkte ich, wenn ich je mit einem ganz gemeinen Heuchler geredet habe, hier war einer. Seine Frau war schwarzhaarig, er lebte mit einer Blonden zusammen und hatte zwei Kinder von ihr. Er trank, fluchte, ging sich in Kneipen herum und alles Mögliche und dort da drinnen redete er in Zungen und sprach Prophezeiungen aus. Da sagte ich, Herr, vergib mir. Ich ging nach Hause. Ja, das ist richtig. Und ich sagte, ich werde einfach, ich kann das nicht begreifen. Es sah so aus, als sei der gesegnete Heilige Geist am Wirken. Und dabei so einem Heuchler. Und ich sagte, ich kann es nicht sein, das ist alles. Und es kam dann eine lange Zeit, in der ich unter Tränen die Bibel studierte. Und ich dachte, wenn ich mit ihnen hinausfuhr, dann würde ich vielleicht verstehen können, was es alles zu bedeuten hatte. Hier ist einer auf der einen Seite ein echter Christ und dann dort auf der anderen Seite ein echter Heuchler. Da dachte ich, was soll ich davon halten? Ich sagte, oh Gott, vielleicht lege ich selbst irgendwo falsch als Fundamentalist, der ich bin. Ich sagte, da muss irgendwo in der Bibel erklärt sein. Das muss. Für mich muss ich alles, was in der Praxis funktioniert, aus der Bibel ableiten lassen. Andernfalls ist etwas faul. Es muss hier herausstimmen. Es muss anhand der Bibel zu beweisen sein. Nicht nur durch eine vereinzelte Stelle, sondern durch die Bibel als Gesamtheit. Ich muss es auf dieser Grundlage glauben können. Entweder verzahnt und verbindet es sich mit den anderen Schriftstellen oder ich glaube nicht daran. Und dann hat ja nämlich auch Paulus gesagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium predigte, sei er verflucht. Ich glaube also der Bibel. Und ich sagte, ich habe in der Bibel noch nie etwas derartiges gefunden. Zwei Jahre später, als ich meine Frau und alles verloren hatte, war ich oben bei Green's Mill, meinen kleinen alten Platz, dort oben und betete. Und ich war zwei Tage waren es wohl hinten in meiner alten Höhle da oben. Ich ging hinaus, um ein bisschen zu atmen und frische Luft zu schnappen. Und als ich dort hinausging, da ließ ich meine Bibel auf der Ende eines Holzbock liegen und direkt neben mir ein Eingang und ein alter Baum war von Sturm umgeworfen worden. An dem befand sich eine Astgabel. Die Astgabel hing so hoch und der Baum lag da. Und ich setzte mich einfach hinten auf das Stück Holz und dann lag ich da draußen und schaute so zum Himmel hinaus. Meine Hand hatte ich so hochgelegt und wenn ich dann schlafen wollte, dann blieb ich auch direkt auf dem Baumstamm liegen, etwa so, und betete. Und ich war einige Tage dort oben und aß und trank nichts. Und ich war dort, um zu beten. Und ich ging hinaus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen, hinaus aus der Höhle. Es war kühl und feucht da drin. So kam ich also dann raus und da lag meine Bibel dort aufgeschlagen, wo ich am Tag zuvor gelesen hatte, nämlich beim Hebräer Kapitel 6. Und ich fing an, dort zu lesen. Darum wollen wir jetzt lassen und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke, vom Glauben an Gott und so weiter. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben, das gütige Wort und so weiter. Aber dann hieß es, wenn sie aber Dorn und Disteln trägt, so ist sie nicht nütze und dem Fluch nahe, dass man sie zuletzt abbrennt, deren Ende Wasser, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und dann nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt jeden Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Distel trägt, so ist sie nichts nütze und dem Fluch nahe, dass man sie zuletzt verbrannt. Und etwas ging husch. Und ich dachte, da ist es. Jetzt werde ich gleich hören, was es damit auf sich hat. Er hat mich hier aufgeweckt. Jetzt wird mir gleich eine Vision zuteil werden lassen. Und ich wartete dort auf das Ende des Baumstammes und ich wartete und wartete. Ich stand auf und ging hin und her, auf und ab. Ich ging zurück, nichts passierte. Ging wieder zu meiner Höhle zurück, nichts passierte. Und ich stand da und ich dachte, was hat das zu bedeuten? Und ich ging wieder rüber zu meiner Bibel und da kam es wieder in voller Stärke über mich. Ich nahm die Bibel in der Hand und ich dachte, was ist darin, was er mich lesen lassen will? Und ich las weiter über die Abkehr von den toten Werken und den Glauben an Gott und so weiter. Und ich las weiter bis zu der Stelle, wo es heißt, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und dann nützliche Frucht trägt, denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, so ist sie nichts nütze und dem Fluch nahe, dass man sie zuletzt abbrennt. Und es schüttelte mich geradezu. Ich dachte, Herr, wirst du mir eine Vision darüber geben? Ich war nämlich dort oben, um ihn um etwas anders zu bitten. Und plötzlich vor mir sah ich, wie die Erde sich drehte. Und es spielte sich alles wie auf einer runden Scheibe ab. Und da kam ein Mann, der war weiß gekleidet und ging mit hoch erhobenem Haupt und säte Samen aus. Etwa so. Und als er so dahin ging und gerade hinter dem Berg verschwand, kam nach ihm ein anderer Mann, der war in schwarz gekleidet und hielt den Kopf gesenkt und säte auch Samen aus. Und als die gute Saat aufging, da war es Weizen. Und als die schlechte Saat aufging, da war es Unkraut. Und dann kam eine große Dürre über die Erde. Und die Weizenähren ließen die Köpfe hängen und waren schon fast am Absterben, weil sie kein Wasser hatten. Und ich sah alle die Menschen mit erhobenen Händen beim Gebet und sie baten Gott, dass er doch Regen senden möchte. Und dann sah ich das Unkraut und es ließ auch die Köpfe hängen und dürsteten nach Wasser. Und in dem Moment zogen große Wolken am Himmel auf und der Regen strömte nieder wie aus geöffneten Schleusen. Und als das geschah, da ging der gebeugte Weizen im Nu hoch und stand wieder aufrecht. Und das Unkraut, das dazwischen wuchs, ging ebenfalls in Nu hoch und stand wieder gerade. Und ich dachte, was hat das zu bedeuten? Dann ging mir ein Licht auf. Da war es. Derselbe Regen, der bewirkt, dass der Weizen wächst, bewirkt auch, dass das Unkraut wächst. Derselbe Heilige Geist kann auf eine Schar von Menschen fallen, und es kann einen Heuchler ganz genauso segnen, wie er andere Menschen segnet. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht daran, dass jemand in lauten Freudenrufen ausbricht, sondern an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich sagte, jetzt habe ich es. Und ich sagte, Herr, ich habe es verstanden. Ich sagte, dann ist das da also tatsächlich wahr und echt gewesen. Man konnte also Gaben besitzen, ohne Gott zu kennen. Ich war also allzu kritisch gewesen, was das Zungenreden anbelangt. Seht ihr? Aber wie Gott, hat Gott mir das dann doch eines Tages bewiesen? Ich war gerade dabei, Leute im Fluss zu taufen. Die erste, die ich bekehrt hatte, und zwar war es am Ohio River, und ich wollte eben die 17. Person taufen, und ich sagte, Vater, wie ich ihn mit Wasser taufe, so taufst du ihn mit dem Heiligen Geist. Und ich fing an, ihn unter dem Wasser zu taufen. Und genau in diesem Moment kam ein Wirbelwind vom Himmel herab. Da kam jenes Licht und schien herab. Hunderte und hunderte von Menschen standen am Ufer. Es war im Juni genau 2 Uhr nachmittags. Es hing direkt über der Stelle, wo ich war. Und eine Stimme ertönte von dort und sagte, wie Johannes der Täufer als Vorläufer des ersten Kommens Christi ausgesandt wurde, so hast du eine Botschaft, die den zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und ich war zu Tode erschrocken. Und ich ging zurück. Und da waren all die Leute am Ufer. Die Arbeiter aus der Gießerei und die Apotheke und all die anderen, und ich hatte an dem Nachmittag etwa 200 oder 300 von ihnen getauft, und als sie mir heraushalten und mich aus dem Wasser zogen, kamen die Diakone und so weiter und fragten mich, sie sagten, was hat das Licht zu bedeuten? Eine große Schar von Farbigen aus der Baptistengemeinde, des Gilead-Zeitalters und aus der Leonstar-Gemeinde, dort unten stand da viele von ihnen, und als sie sahen, was geschah, fingen sie an zu schreien und einige fielen in Ohnmacht. Und dann war da auch ein Mädchen, das dort in einem Boot saß und im Badeanzug, und als ich vergeblich gebetet hatte, um das Boot zu verlassen, sie war eine Sonntagsschullehrerin in der Kirche. Und ich sagte, möchtest du nicht aussteigen, Margie? Sie sagte, Billy, ich brauche nicht auszusteigen. Ich sagte, das stimmt, du brauchst nicht auszusteigen, aber an deiner Stelle hätte ich genug Respekt vor dem Evangelium, um mich nicht ausgerechnet da aufzuhalten, wo getauft wird. Sie sagte, ich brauche nicht auszusteigen. Und als sie so da saß und kicherte und mich auslachte wegen meiner Tauftätigkeit, sie glaubte nämlich nicht ans Taufen, da kam der Engel des Herrn herab und sie fiel im Boot vornüber. Heute ist das Mädchen in einer Heilanstalt. Ihr seht, du kannst nicht spielen mit Gott. Nun, später, es war ein hübsches Mädchen. Später fing sie mit dem Trinken an und wurde von einer Flasche getroffen, von einer Bierflasche. Sie erlitt Schnittwunden im ganzen Gesicht. Oh, sie sah fürchterlich aus, und dort passierte es. Und so erlebte ich diese Dinge dann mein ganzes Leben lang immer wieder. Und ich sah, wie es weiterlief. Ich sah die Visionen, sah, wie diese Dinge geschehen würden. Dann etwas später, es machte mir weiterhin sehr zu schaffen, und alle sagten mir, dass damit etwas nicht stimmte, und ich machte mich auf den Weg zu meinem alten Zufluchtsort dort oben, wo ich immer durchzubeten pflegte, und ich konnte beten, so viel ich wollte, dass diese Dinge mir nicht mehr begegnen sollten. Es kam trotzdem. Und so war ich denn einfach, ich war ein Jagdaufseher im Staat der Indiana. Und ich kam rein, und da saß ein Mann, der Bruder von meiner Pianistin im Tabernakel, und er sagte, Billy, willst du heute Nachmittag mit mir nach Madison fahren? Und ich sagte, ich kann nicht, ich muss hoch ins Waldgebiet. Ich war gerade ums Haus um die Ecke gegangen und nahm meine Gurt ab, den Pistolengürtel und die Sachen, und krempelte mir die Ärmel hoch. Wir lebten in einem kleinen Haus mit 2 Zimmern, und ich wollte mich gerade waschen und zum Essen fertig machen. Und als ich mich gewaschen hatte und gerade, seit ich am Haus entlang ging, unter einem großen Ahornbaum, da ging ganz plötzlich etwas, husch, und mich verließen fast die Kräfte, und ich schaute hin, und ich wusste, da war es wieder. Und ich setzte mich auf die Treppenstufen, und der andere sprang aus dem Wagen, kam zu mir gerannt und sagte, Billy, ist dir nicht gut? Ich sagte, doch, es geht schon. Er sagte, was ist los, Billy? Und ich sagte, mach nur weiter, Bruder, es ist schon gut, vielen Dank. Meine Frau kam heraus, sie brachte einen Krug voll Wasser. Sie sagte, Liebling, was ist los? Ich sagte, nichts, Liebes. Dann sagte sie, komm jetzt zum Essen, ist fertig. Sie legte ihre Arm um mich und wollte mich hineinführen. Und ich sagte, Liebling, ich muss dir etwas sagen. Ich sagte, ruf die Leute doch bitte an und sage ihnen, dass ich heute Nachmittag nicht dort sein werde. Ich sagte, Meda, Liebes, ich weiß, dass ich Jesus Christus von ganzem Herzen liebe. Ich weiß, dass ich vom Tode zum Leben durchgekommen bin. Aber ich möchte nicht, dass der Teufel auch nur irgendetwas mit mir zu tun hat. Ich sagte, es geht nicht mehr so weiter mit mir. Ich bin ein Gefangener. Ich sagte, immer wenn diese Sachen passieren und solche Dinge und wenn diese Visionen eintreten und solche Sachen oder was immer es sein mag. Und ich sagte, es widerfiel mir einfach. Ich wusste nicht, dass es eine Vision war. Ich habe es nicht als Vision bezeichnet. Ich sagte, dieser trance-ähnliche Zustand, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Und Liebling, ich möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie sagten, das sei vom Teufel, ich liebe doch den Herrn Jesus. Oh, sagte sie, Billy, du solltest nicht darauf hören, was die Leute dir sagen. Ich sagte, ja, aber Liebling, sieh dir die anderen Prediger an. Ich sagte, ich möchte das nicht haben. Ich sagte, ich gehe zu meiner Stelle im Wald. Ich habe noch ungefähr 15 Dollar. Pass du bitte auf Billy auf. Billy war damals noch ein winziges Bürschchen, ein ganz kleiner Kerl. Ich sagte, nimm du es, das müsste reichen für dich. Und Billy, dass ihr eine Weile davon leben könnt. Rufe sie bitte an und sage ihnen, dass ich vielleicht morgen zurück sein werde. Vielleicht komme ich aber auch gar nicht mehr zurück. Wenn ich nach 5 Tagen noch nicht wieder zu Hause bin, dann sollen sie jemand anders meine Stelle geben. Und ich sagte, Meda, ich werde aus dem Wald nicht eher zurückkehren, als bis Gott mir verspricht, diese Sache von mir zu nehmen und nie wieder geschehen lässt. Wenn man bedenkt, wie unverständlich ein Mensch doch sein kann. Und an den Abend ging ich dort hoch und kam zurück in die Diele der kleinen Hütte. Es war am nächsten Tag, es war schon ziemlich spät. Und ich ging also am nächsten Tag wieder hoch zu meinem Lagerplatz dort oben, weiter um den Berg herum oder den Hügel vielmehr und kam in den Wald. Und ich glaube nicht, dass der FBI in der Lage wäre, mich dort oben in dieser kleinen alten Hütte zu finden. Ich hatte den ganzen Nachmittag lang gebetet, bis es dunkel wurde und ich betete und las in der Bibel und war dort, wo es heißt, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Und ich konnte es schließlich nicht mehr entziffern. Und es wurde einfach zu dunkel in der alten Hütte. Als kleiner Boy hatte ich dort Fallen gestellt. Ich hatte ein System von Fallen aufgebaut, ging zum Angeln und dorthin, blieb dann die ganze Nacht über dort. Es war nur eine kleine, alte, verfallene Hütte. Und sie stand dort schon seit Jahren. Irgendein Pächter hatte sie vielleicht gehabt, bevor alles in diesen Zustand gerät. Und ich wartete dort also einfach. Und ich sagte, nun, die Uhr ging auf 1, 2, auf 3 Uhr morgens zu. Ich ging in die Diele auf und ab, hin und her. Und ich setzte mich dann auf den alten Stuhl. Es war gar kein Stuhl, es war eine alte Kiste aus irgendetwas. Und ich lese mich darauf wieder und ich dachte, oh Gott, warum tust du mir das an? Ich sagte, Vater, du weißt, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Und ich möchte nicht vom Teufel besessen sein. Ich möchte nicht, dass mir diese Dinge widerfahren. Bitte Gott, lass es mir niemals wieder passieren. Und ich sagte, ich liebe dich. Ich möchte nicht in die Hölle kommen. Was nützt es, wenn ich predige und mich anstrenge, wenn ich mich abmühe und alles aufbiete und verkehrt bin? Ich bringe mich nicht nur selber zur Hölle und ich führe tausende andere in die Irre oder hunderte andere. Es waren jeden Tagen. Und ich sagte, ich hatte einen großen Dienst. Und also ich möchte, dass es mir nie wieder widerfährt. Und ich setzte mich auf diesen kleinen Stuhl. Und ich saß gerade da. Oh, vielleicht in dieser Stellung oder etwa so. Ganz plötzlich, unvermittelt, sehe ich in dem Zimmer ein Licht flimmern. Ich dachte, jemand käme hoch über eine Taschenlampe. Und ich blickte umher und ich dachte, da war es. Direkt draußen vor mir. Und auf der Diele standen alte Holzregale. Und dort war es. Direkt vor mir, ein kleiner, alter Kanonenofen stand in der Ecke. Der obere Teil war herausgerissen. Und unmittelbar hier drin war ein Licht auf der Diele. Und ich dachte, was ist denn das? Das kommt doch nicht etwa. Ich blickte mich um. Und da war es nun über mich, dasselbe Licht. Direkt dort über mich. Mir hing es einfach so da. Es drehte sich im Kreis wie ein Feuer. Die Farbe schien wie von einem Smaragd und es ging nur so, husch, 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 direkt darüber, etwa so. Und ich schaute es an und ich dachte, was mag das sein? Nun, es erschreckte mich und ich hörte jemanden kommen, wie jemand geht. Es waren nur leise Schritte, wie wenn einer barfuß geht. Und sah ich den Fuß von einem Mann reinkommen. Und als er in das Zimmer kam und auf mich zuging, da war es ein Mann.
And when he come into the room, walked on up
Weiß ein Mann von ungefähr, es sah aus, als würde er 2 Zentner wiegen. Er war, es war dunkel im Zimmer, bis auf die Stelle, wo das Licht niederschien. Er hielt seine Hände so gefaltet, auf diese Weise. Nun, ich hatte es schon als Wirbelwind erlebt. Ich hatte es zu mir sprechen hören und auch in der Form von Licht gesehen. Aber nun sah ich ihn zum ersten Mal, die Verkörperung davon. Er kam zu mir heran, wirklich sehr nah. Nun, werte Freunde, ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Überlegt doch einmal. Versetzt euch in meine Lage. Ihr hättet euch genauso gefühlt. Ihr seid vielleicht schon weiter auf dem Weg als ich. Ihr seid schon vielleicht länger Zeit Christen, aber ihr hättet euch angesichts dessen genauso gefühlt. Nachdem ich nämlich nun schon hunderte und hunderte von Malen besucht worden bin, es lähmte mich immer noch geradezu, wenn er sich nähert. Manchmal macht es mich sogar. Ich habe dann fast gar keine Kraft mehr. Schon so oft war ich total erschöpft und schwach, als ich das Podium verließ. Und wenn ich dann zu lange bleibe, bin ich völlig am Ende. Ich habe schon erlebt, wie ich andere bat mich stundenlang herumzufahren und dabei nicht einmal wusste, wo ich mich befand. Und ich kann das nicht erklären. Lest hier in der Bibel und sie wird es euch erklären, was es ist. So heißt es in der Schrift. Ich saß also dort und schaute ihn an. Ich hatte mein Hand irgendwie so erhoben. Er sah mich direkt an und er schien freundlich, aber er hatte eine wirklich tiefe Stimme und er sagte, fürchte dich nicht. Ich bin gesandt aus der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und als er sprach diese Stimme, da war es, dass dieselbe Stimme, die damals zu mir gesprochen hatte, als ich 2 Jahre alt war. Und ich wusste, das war er. Und ich dachte jetzt, und ich, hört euch das jetzt an. Hört euch das Zwiegespräch an. Ich habe es damals so gut wieder erzählt, wie es nur ging, als ich es noch wusste. Wort für Wort. Und dann heute würde ich mich wohl kaum daran erinnern. Und ich sah ihn so an und er sagte, fürchte dich nicht. Ganz ruhig sagte er das. Ich bin gesandt aus der Gegenwart des allmächtigen Gottes, um dir zu sagen, dass deine besondere Geburt, wie ihr wisst, wurde ich da oben geboren. Dasselbe Licht hing über mir, als ich geboren wurde. Und so sagte er, deine besondere Geburt und dein missverstandenes Leben sollte das Zeichen sein, dass du alle Welt gehen und die Bestätigung sein, dass du in alle Welt gehen und für die Kranken beten sollst. Und er sagte, es ist ganz egal, was sie haben. Er nannte ausdrücklich, Gott, der mein Richter ist, weiß es. Er nannte ausdrücklich Krebs. Er sagte, wenn du die Menschen dazu bringst, dir zu glauben, wenn du aufrichtig bist mit deinem Gebet, dann soll dein Gebet nichts widerstehen können, nicht einmal Krebs. Seht ihr, wenn du die Menschen dazu bringst, dir zu glauben. Und ich sah, dass er nicht mein Feind war, er war mein Freund. Und ich wusste nicht, ob ich sterben würde oder was geschehen würde. Als er so zu mir kam, ich sagte, nun, Herr, sagte ich, ich bin, was wusste ich schon über Heilung und Dinge dieser Art, über Gaben. Und ich sagte, nun, Herr, ich bin ein armer Mann. Und ich sagte, ich bin bei meinen Leuten, ich lebe bei meiner Familie, die ist arm und ich hatte keine Ausbildung. Und ich sagte, ich wäre nicht imstande, sie würden mich nicht verstehen. Ich sagte, sie würden nicht auf mich hören. Und er sagte, wie auch dem Propheten Mose, 2 Gaben, gegeben wurde, Zeichen vielmehr, um seinen Dienst zu bestätigen. So sollen dir 2 Gaben gegeben worden, die deinen Dienst bestätigen. Er sagte, das eine soll sein, dass du die Person, für die du gerade betest, bei der Hand nimmst, mit deiner linken Hand ihre rechte, sagt er, und ruhig dastehst, und dass das dann eine physische Wirkung auf deinen Körper haben wird. Und er sagte, dann betest du. Und wenn es vergeht, dann ist auch die Krankheit von den Leuten gewichen. Wenn es nicht vergeht, dann bitte nur den Segen herab und geh weg. Nun sagte ich, ich fürchte, sie werden mich nicht aufnehmen. Und er sagte, und das nächste wird sein, wenn sie darauf nicht hören, dass sie denn dieses hören und annehmen werden. Er sagte, dann wird es geschehen, dass du das Geheimnis ihrer Herzen wissen wirst. Und er sagte, darauf werden sie hören. Nun sagte ich, Herr, deswegen bin ich hier heute Abend. Meine Geistlichen haben mir gesagt, dass diese Dinge, die ich erlebt habe, verkehrt sind. Er sagte, du wurdest zu diesem Zweck in diese Welt geboren. Seht ihr, Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er sagte, du wurdest zu diesem Zweck in dieser Welt geboren. Und ich sagte, ja, Herr, sagte ich, aber unsere Geistlichen haben gesagt, dass das von einem bösen Geist herkäme. Und ich sagte, deshalb bin ich hier und bete. Und hier kommt es nun, was er mir daraufhin zitierte. Er bezog sich auf das Kommen des Herrn Jesus, auf sein erstes Kommen in der ersten Zeit. Und ich sagte, das Befremde daran, Freunde, war, nun, ich muss hier einmal kurz unterbrechen und zeitlich zurückgreifen. Was ich ganz besonders schlimm fand, war, dass jedes Mal, wenn ich eine Wahrsagung begegnete, die merkte, dass etwas Besonderes mit mir los war. Das fand ich einfach, ich wäre fast jedes Mal fast gestorben. Zum Beispiel ging ich einmal mit meinem Cousin auf einen Jahrmarktsrummel. Wir waren noch Jungen und so gingen wir da durch und draußen vor einer dieser Buden saß eine Wahrsagerin, eine junge Dame, eine nett aussehende junge Dame, die saß da und wir gingen überall durch und kamen auch dort vorbei und sie sagte, hallo ihr, da kommt mal kurz her. Wir drei Jungen drehten uns um und sie sagte, du da mit den gestreiften Jacke, das war ich. Und ich sagte, ja, sie wünschen, ich hatte, sie wollte vielleicht, dass ich eine Cola besorge oder so etwas in der Art. Es war eine junge Frau, vielleicht in den frühen 20ern oder so, die dort saß und ich ging hin und ich sagte, ja bitte, was kann ich für Sie tun? Und sie sagte, weißt du eigentlich, dass dir ein Licht folgt? Du bist unter einem besonderen Zeichen geboren. Ich sagte, wie meinen Sie das? Sie sagte, nun, du bist unter einem besonderen Zeichen geboren. Dir folgt ein Licht. Du bist zu einem göttlichen Auftrag geboren. Ich sagte, lassen Sie mich in Ruhe. Und damit ging ich weiter. Meine Mutter hat mir nämlich immer erzählt, dass diese Dinge vom Teufel waren. Sie hatte recht. Ich fürchtete mich. Und dann, einmal als ich Waldaufseher war, fuhr ich gerade im Bus. Ich hatte den Bus noch bekommen und irgendwie war ich, scheint es, immer ein Anziehungspunkt für Geister. Ich stand also da und hinter mir stand ein Seemann und ich wollte hoch auf Patrouille und ich fuhr hoch zum Henryville Forstamt. Und ich war also im Bus und die ganze Zeit hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Und ich sah mich um und da war eine große, dicke Frau, die saß da, nett gekleidet und sie sagte, guten Tag. Und ich sagte, ebenfalls, guten Tag. Und ich dachte, sie sei nur so eine ganz normale Frau, die sich ein bisschen unterhalten will. Wisst ihr? Sie sagte, ich würde mich gerne ein wenig mit Ihnen unterhalten. Ich sagte, ja, bitte. Und sie drehte mich zu ihr um. Sie sagte, wissen Sie, dass Sie unter einem besonderes Zeichen geboren sind. Ich dachte, noch so eine von diesen komischen Frauen. So blickte ich dann einfach weiterhin aus dem Fenster und ich sagte, kein einziges Wort. Und ich hielt einfach. Und ich sagte, könnte ich Sie wohl einen Moment sprechen? Und ich blieb einfach, und ich sagte, benehmen Sie sich doch nicht so. Und ich sah einfach weiter hinaus. Ich dachte, na, wie ein Gentleman benehme ich mich gerade nicht. Und sie sagte, ich möchte mit Ihnen sprechen, nur einen Augenblick. Und ich sah einfach weiter vor mich hin und beachtete sie nicht im Geringsten. Ich dachte direkt, ich glaube, ich will doch mal sehen, ob sie dasselbe tut, wie die anderen alle. Ich drehte mich um und ich dachte, oh weh. Und ich weiß noch, ich zitterte bei dem Gedanken, denn ich hatte einen Abscheu daran zu denken. Ich drehte mich um. Sie sagte, vielleicht ist es gut, wenn ich Ihnen erkläre, was es mit mir auf sich hat. Sie sagte, ich bin Astrologin. Ich sagte, ich habe mir schon gedacht, dass Sie etwas in der Richtung sein müssen. Sie sagte, ich bin auf dem Weg nach Chicago zu meinem Sohn. Er ist Baptistenprediger. Und ich sagte, ja, Madame, sie sagte, hat man Ihnen je gesagt, dass Sie unter einem Zeichen geboren sind? Ich sagte, nein. Nun, damit belog ich Sie. Seht ihr? Und ich sagte, ich wollte nur sehen, was Sie sagen würde. Ich sagte, no, Madame. Sie sagte, hat Ihnen noch nie ein Prediger das gesagt? Ich sagte, ich habe nicht mit Predigern zu tun. Sie sagte, Und sie sagte, wenn ich Ihnen ganz genau sage, wenn Sie geboren sind, werden Sie mir dann glauben? Ich sagte, nein, Madame. Und ich sagte, nun, ich kann Ihnen sagen, wann Sie geboren sind. Ich sagte, das glaube ich nicht. Und sie sagte, Sie wurden am 6. April 1909 um 5 Uhr morgens geboren. Ich sagte, das stimmt. Ich sagte, woher wissen Sie das? Ich sagte, sagen Sie auch diesem Seemann hier, wann er geboren ist. Sie sagte, das kann ich nicht. Und ich sagte, warum? Woher wussten Sie das andere? Und sie sagte, sehen Sie, mein Herr. Sie sagte, also so und so viele Jahre, sie fing jetzt an, über Astronomie zu erzählen. Und sie sagte, wissen Sie noch, wie das mit dem Morgenstern war und der die Weisen zu Jesus Christus führte? Und ich immer noch aus der Reserve, wisst ihr, ich sagte, nun, ich kenne mich mit religiösen Dingen überhaupt nicht aus. Und sie sagte, Sie haben sicher schon die Geschichte gehört, wie die Weisen kamen, um Jesus zu sehen. Ich sagte, ja. Und sie sagte, nun, was waren das für weise Männer? Oh, sagte ich, es waren einfach weise Männer. Das ist alles, was ich weiß. Und sie sagte, nun, das ist ein Weise. Sie sagte, er ist dasselbe, was ich bin. Ein Astrologe, ein Sterngucker, wie man sie zu nennen pflegt. Und sie sagte, wissen Sie, bevor Gott irgendetwas auf Erden tut, tut er es am Himmel kund. Und zuerst im Himmel, dann auf der Erde. Und ich sagte, das weiß ich nicht. Und sie sagte, nun, sie nannte zwei oder drei Sterne, so wie Mars, Jupiter, Venus, nicht diese Namen, aber sie sagte, sie haben ihre Wege gekreuzt und sind zusammengekommen. Und sie sagte, es waren drei weise Männer, die gekommen waren, um den Herrn Jesus zu sehen. Und einer davon war ein Nachkomme des Ham, einer des Sem, einer von Jaffe. Und sie sagte, als sie bei Bethlehem zusammentrafen, da haben die drei Sterne, von wo sie kamen, jeder Mensch auf dieser Erde, sagte sie, hat etwas mit Sternen zu tun. Sie sagte, fragen Sie diesen Seemann hier, wenn der Mond nicht mehr scheint und der Planet am Himmel nicht mehr da ist, dann ändert sich auch die Bewegung des Wassers bei Ebbe und Flut. Ich sagte, da brauche ich Ihnen nicht zu fragen, das weiß ich. Und sie sagte, nun, Ihre Geburt hat etwas mit den Sternen da oben zu tun. Ich sagte, das weiß ich nicht. Und sie sagte, nun, diese drei Weisen kamen also. Und sie sagte, diese drei Sterne kamen aus verschiedenen Richtungen und trafen sich in Bethlehem. Das heißt, sie hätten Nachforschungen angestellt und herumgefragt. Einer aus der Linie des Ham, einer aus der Linie Sem, einer aus der Linie des Japhet. Das sind die drei Söhne Noahs. Und sie sagte, dann kamen sie und beteten den Herrn Jesus Christus an. Und sie sagte, als sie wieder fortgingen, sagte sie, brachten sie ihm Geschenke dar. Und sie sagte, Jesus Christus hat während seines Dienstes gesagt, dass wenn dieses Evangelium alle Welt gepredigt würde, also Nachkommen von Ham, Sem und Japhet, dass er dann wiederkommen würde. Und sie sagte, nun, diese Planeten, die Himmelskörper, während sie so ihre Kreise ziehen, sie sagte, sie trennten sich. Sie waren seit damals nie wieder zusammen, so viel man weiß. Aber, sagte sie, alle paar hundert Jahre treffen sie sich ihre Umlaufbahnen so. Wenn ihr zufällig ein Astronom unter ist, dann wird er wohl verstehen, was ich meine. Ich selbst verstehe nichts davon. Also, sie erzählte, sie sagte, sie überschneiden sich auf diese Weise. Und sie sagte, zur Erinnerung, nun an diese größte Gabe, die der Menschheit je zuteil geworden ist, als Gott seinen Sohn gab, wenn diese Planeten wieder zusammentreffen, nun, sagte sie, dann sendet er wieder eine Gabe auf diese Erde. Und sie sagte, du bist geboren, als sie sich kreuzten in dieser Zeit. Darum sagte ich, meine Dame, zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass ich nichts davon glaube, ich bin nicht religiös und ich möchte nichts mehr davon hören. Und ich ging weg. Und so schnitt ich hier ziemlich abrupt das Wort ab. Und so stieg ich dann aus. Und jedes Mal, wenn ich mit einer von ihnen zusammentreffe, läuft es auf diese Weise. Und ich dachte, warum tun die Teufel das? Und dann waren da die Prediger, die sagten immer, das ist der Teufel, das ist der Teufel. Sie brachten mich dazu, dass auch ich das glaubte. Und dann, in der Nacht da oben, als er sich darauf bezog, da fragte ich ihn. Ich sagte, wie kommt es, dass all diese Medien und die Leute, die von Teufeln besessen sind, wie kommt es, dass sie mir immer etwas darüber erzählen und dass die geistlichen meine Brüder behaupten, dass ein übler Geist dahinter steckt. Jetzt hört, was er sagte. Derjenige, der dort auf dem Bild zu sehen ist, sagte, wie es damals war. So ist es auch heute. Und er fing an, es mir zu erklären. Als unser Herr Jesus Christus seinen Dienst antrat, da sagten die Prediger, er ist Beelzebub, der Teufel. Aber die Teufel sagten, er ist der Sohn Gottes, der Heilige aus Israel. Teufel, und schaut an Paulus und Barnabas, als sie da oben waren und predigten. Die Prediger sagten, diese Menschen bringen die ganze Welt in Aufruhr. Sie sind böse, sie sind Teufel. Und die kleine alte Wahrsagerin draußen auf der Straße erkannte, dass Paulus und Barnabas Männer Gottes waren. Und sie sagte, dies sind Männer Gottes, die uns den Weg des Lebens weisen. Stimmt das nicht? Spiritisten und Wahrsager. Leute, die von Dämonen besessen sind. Aber wir verrennen uns in so eine irgendwelche theologische Idee, dass wir schließlich nichts mehr über den Geist wissen. Ich hoffe, ihr habt mich auch nachdem noch lieb. Aber so ist es nun mal. Ich meine, auch die Pfingstbemühungen, jawohl, nur zu schreien und herumzutanzen bedeutet nicht, dass man schon etwas über den Geist weiß. Es ist der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht. Das ist es, was ihr braucht. Das ist die Art der Gemeinde, die Gott erwecken möchte. Jawohl, wenn sie zusammenkommen in Einheit und Kraft, im Geiste. Und darauf bezog er sich und erzählte mir, wieso die Geistlichen es damals missverstanden und versicherte mir, dass die Geistlichen es auch diesmal missverstanden hatten. Und als er mir alles darüber erzählte und wie es kam, dass Jesus, und ich sagte, nun, wie steht es damit mit diesen Dingen, die wir widerfahren? Und seht ihr, er sagte, das wird sich vervielfachen und größer werden. Und er erzählte mir, wie Jesus getan hatte, wie er kam und wie er die Macht hatte, Dinge im Voraus zu wissen und der Frau am Brunnen ihre Vergangenheit zu erzählen, wie er nicht für sich in Anspruch nahm, aus eigener Kraft heilen zu können, sondern nur behauptete, die Werke zu tun, die sein Vater ihm zeigte. Ich sagte, nun, welcher Geist wäre das denn wohl? Er sagte, es war der Heilige Geist. Da verzog sich in mir eine Wandlung und ich erkannte, dass gerade das, was ich losen werden wollte, das war, um deswegen mich Gott hierher gestellt hatte. Ich erkannte, dass es so war wie bei den Pharisäern in frühen Zeiten. Sie hatten die Schrift mir gegenüber falsch ausgelegt. Von da an nahm ich meine eigene Auslegung in diesen Dingen, wie der Heilige Geist sagte. Ich sagte zu ihm, ich werde gehen. Er sagte, ich werde mit dir sein. Und der Engel trat wieder in das Licht und es fing an, sich her, immer im Kreis zu drehen, immer im Kreis und so um seine Füße herum. Und er ging hinein in das Licht und aus dem Gebäude heraus. Und ich ging als ein neuer Mensch nach Hause und ich ging in die Gemeinde hinüber und erzählte den Leuten davon. Es war Sonntagabend und am Mittwochabend brachten sie eine Frau dorthin, eine Krankenschwester aus der Mayo Clinic, die Krebs hatte und im Sterben lag und sie war nur noch ein Schatten. Und als ich hinging, um sie bei der Hand zu nehmen, überkam mich vor ihr eine Vision. Ich sah, wie sie wieder als Krankenschwester tätig war und sie steht auf der Liste in Louisville, seit Jahren gestorben und sie ist jetzt in Jeffersonville als Krankenschwester. Und zwar seit Jahren ist sie da Krankenschwester. Und dann hatte ich dort aufgesehen und da war diese Vision. Und ich wandte mich um und ich wusste kaum, was ich tat. Und ich stand da, ich zitterte, als sie diesen Fall hineingebracht und dort abgesetzt hatten. Und die Krankenschwester und alle standen da um sie herum und da lag sie. Ihr Gesicht war eingefallen und ihre Augen lagen tief in den Höhlen. Margie Morgan, wenn ihr schreiben möchtet, sie wohnt in 411 Knoblauch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Oder schreibt an das Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Sie kann es euch bezeugen. Und ich blickte auf sie herab und bei diesem ersten Fall, wo jemand wieder gesund wurde, hatte ich eine Vision und ich sah, wie die Frau wieder als Krankenschwester tätig war, wohl und kräftig und gesund. Und ich sagte, so spricht der Herr. Du wirst leben und nicht sterben. Ihr Mann, der in dieser Welt einen sehr hohen Posten einnimmt, sah mich so an. Ich sagte, Herr, fürchten Sie sich nicht, Ihre Frau wird leben. Er bat mich herauszukommen. Er rief zwei oder drei Ärzte hinzu und er sagte, kennen Sie die? Er sagte, ja. Nun sagte er, ich habe beim Golfspiel mit Ihnen gesprochen. Er sagte, Krebs ist in eine Geweide herumgewuchert. Man kann ihr den Darm nicht einmal mit Klistieren ausspülen. Ich sagte, es ist mir ganz gleich, was sie hat. Etwas hier drinnen. Ich hatte eine Vision und der Mann, der mit mir sprach, hat gesagt, alles, was ich sehe, soll ich sagen, und es würde geschehen. Und er hat mir gesagt, und ich glaube es. Weiß Gott, ein paar Tage später konnte sie schon wieder waschen und herumgehen. Sie wiegt jetzt 150 Pfund und erfreut sich bester Gesundheit. Ich hatte die Zusage angenommen und es verschwand. Dann rief mich Robert Dow Terry zu sich. So zog ich denn los hinunter nach Texas, anschließend durch die ganze Welt. Und eines Abends, es waren ungefähr 4 oder 5 Versammlungsabende, ich konnte das Zungenreden und so weiter noch nicht verstehen. Ich glaubte an die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich glaubte auch, dass die Leute, es gibt Leute, die in Zungen reden können. Abends, als ich jene Kathedrale in San Antonio, Texas verließ und hinausging, da fing ein kleiner Mann, der oben saß, plötzlich an, in Zungen zu reden. Es kam wie aus der Pistole geschossen, wie ein Maschinengewehr. So schnell hörte es sich an. Hinten, ganz hinten, stand ein anderer auf und sagte, so spricht der Herr. Der Mann, der zur Plattform geht, ist dabei, einen Dienst auszuführen, der ihm vom allmächtigen Gott verordnet wurde und wie Johannes der Täufer als erster Vorläufer des Kommens Jesu Christi ausgenannt wurde, so hat er eine Botschaft, die das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus bewirken wird. Ich dachte, ich versinke meinen Schuhen. Ich blickte ihn auf und ich sagte, kennst du den Mann? Er sagte, nein, Herr. Ich sagte zu dem anderen, kennst du ihn? Er sagte, nein, Herr. Er sagte, kennst du mich? Er sagte, nein. Er sagte, was machst du hier? Er sagte, ich habe es in der Zeitung gelesen. Das war am Abend der ersten Versammlung. Ich blickte dorthin und sagte, wie bist du hierher gekommen? Er sagte, ein paar von meinen Leuten haben mir erzählt, dass du hierher kommst, ein von Gott gesandter Heiler. Und so ging ich dann hin. Und ich sagte, kennt ihr euch denn nicht alle untereinander? Er sagte, nein. Oh ja. Da hatte ich nun gesehen, dass es nichts anderes war als tatsächlich die Kraft des Heiligen Geistes. Dabei hatte ich noch vor einiger Zeit, es sei verkehrt, ich wusste, dass derselbe Engel des Gottes wirkte und manifestierte sich auch bei diesen Menschen und bei denen es diese Dinge gab. Gewiss, es war ein Schwindel, eine Menge Verwirrung, viele Babylon dabei, aber es gab bei allem auch etwas Wahres, Echtes. Ich hatte gesehen, dass es es war. Oh ja, Jahre vergingen und bei den Versammlungen erlebten die Leute Visionen mit mir und so weiter. Einmal hatte ein Fotograf es auf ein Bild eingefangen und als ich irgendwo da unten in Arkansas auf der Bühne stand und ich glaube, es war ungefähr so eine Versammlung wie diese her, die Versammlung war auch so ähnlich und da stand ich und versuchte es zu erklären und die Leute wussten Bescheid, da saßen die dort, saßen da und hörten zu, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und so weiter und dann sah ich zufällig auf in Richtung Tür und da kam es herein, da war es und ging, husch, husch und ich sagte, ich brauche nicht weiter zu reden, denn hier kommt es jetzt und es bewegt sich nach oben zu und einige Leute fingen an zu schreien. Es kam herauf, wo ich stand und ließ sich um mich herum nieder. Gerade als es dabei war, sich niederzulassen, lief ein Prediger nach vorne und rief, ich sehe es und es schlug ihn mit Blindheit, wie es ihn nur mit Blindheit schlagen konnte. Und er stolperte zurück. Ihr könnt ihn in dem Buch da auf dem Bild sehen. Ihr könnt sehen, wie er zurückstolperte und dabei auf den Kopf so gesenkt hält. Ihr könnt ihn auf dem Bild sehen. Und da ließ er sich nur nieder. Nur der Fotograf von der Zeitung fing es damals auf dem Bild ein. Aber für den Herrn war die Zeit noch nicht gekommen. Und an einem Abend in Houston, Texas, oh, Tausende, aber Tausende von Menschen, 8000 Leute mussten wir bitten, aus der Konzerthalle ins große San Houston Kolosseum hinüberzukommen. Und da an dem Abend kam es zu einer Auseinandersetzung. Und ein Prediger von den Baptisten sagte, ich sei lediglich ein niedriger Heuchler und ein Betrüger, ein religiöser Betrüger. Man sollte mich aus der Stadt hinauswerfen und er sei bereit, das eigenhändig zu tun. Oder Bosworth sagte, Bruder Branham, willst du so etwas wirklich ruhig ansehen? Spiel ihn einfach aus. Und ich sagte, ach nein, ich glaube nicht an Spekuläres. Das Evangelium ist nicht dazu da, dass man darüber zankt, sondern dass man danach lebt. Und ich sagte, ganz gleichgültig, womit man ihn auch zu überzeugen versucht, Er wird seinen Weg unverändert fortsetzen. Und ich sagte, es würde für ihn nichts ändern, wenn Gott nicht zu seinem Herzen sprechen kann. Wie soll ich das denn tun können? Am nächsten Tag stand in der Zeitung, das zeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Hieß es in der Houston Chronicle. Das zeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Sie haben Angst, für das einzutreten, was sie predigen. Der alte Bruder Bosworth kam zu mir. Oh, es war damals schon in den 70er Jahren ein lieber alter Bruder. Er legte seinen Arm um meine Schulter und sagte, Bruder Branham, sagte er, willst du diese Herausforderung wirklich nicht annehmen? Ich sagte, nein, Bruder Bosworth, nein. Ich sagte, ich werde die Herausforderung nicht annehmen. Ich sagte, es würde nichts Gutes bewirken. Ich sagte, es würde nur Gezänk führen, wenn wir die Bühne dann verlassen. Ich sagte, ich bin dabei, eine Versammlung abzuhalten und ich möchte die Dinge nicht auf diese Weise zerrissen haben. Und ich sagte, lass ihn nur ruhig weitermachen. Ich sagte, er ist einfach rasend, das ist alles. Und ich sagte, wir haben solche Leute schon kennengelernt. Es kommt überhaupt nichts dabei raus, wenn man mit ihnen spricht. Und ich sagte, sie machen unbeirrt weiter und halten stur an ihrem Standpunkt fest. Ich sagte, wenn sie einmal die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und sie sich nicht annehmen, dann, so sagt die Bibel, haben sie die Trennungslinie überschritten. Es wird ihnen nie vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Sie behaupten, es komme von Teufel und sie können auch gar nichts anders. Sie sind von einem religiösen Geist besessen, der selbst der Teufel ist. Wie viele von euch wissen, dass das wahr ist? Dass ein teuflischer Geist religiös ist? Jawohl, Herr. Bei all ihrem Fundamentalismus, ich weiß, das geht nicht leicht ein, wenn ich sage, sie können sogar fundamentalistisch sein. Aber das stimmt. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Das stimmt. Zeichen und Wunder sind es, die Gott bezeugen. Und zwar immer. Und er hat gesagt, dass es auch in den letzten Tagen so sein wird. Und pass auf. Der alte Bruder Bosworth wollte mit mir zusammenkommen, aber es war ziemlich erschöpft. Und er war aus Japan zurückgekommen und wollte nur mit dabei sein. Er wollte mich nach Lubbock begleiten. Er war ein bisschen, vielmehr, er hatte eine böse Erkältung. Deshalb konnte er zu dieser Versammlung nicht mitkommen. Und er und seine Frau, alle waren der Meinung, dass er aussah wie Caleb. Da stand er nun und sagte, nun, Bruder Branham, mit diesem sehr merkwürdigen Ausdruck, wisst ihr, und er sagte, lass mich hingehen und das tun, sagte er, wenn du nicht willst. Ich sagte, ach, Bruder Bosworth, ich möchte nicht, dass du das machst. Es würde ein Gezänk ausarten. Ich sagte, es wird kein Wort Gezänk geben. Nun, bevor ich gleich Schluss mache, hört euch das an. Er ging dorthin. Ich sagte, wenn du nicht auf Gezänk einlässt, dann soll es mir recht sein. Er sagte, ich verspreche dir, dass ich mich auf kein Gezänk einlassen werde. Gegen 30.000 Menschen kamen an den Abend zusammen, um zuzuhören. Bruder Wood, der da drüben sitzt, war damals auch dabei, saß in der Versammlungssaal. Mein Junge sagte, oder vielmehr meine Frau sagte zu mir, willst du nicht hingehen zu der Versammlung? Ich sagte, nein, ich möchte nicht dahin gehen und mir das Gezänk anhören. Nein, nein, ich möchte nicht hingehen und es anhören. Als es aber dann Abend wurde, sagte irgendetwas zu mir, dann geh dorthin. Ich bestellte ein Taxi, mein Bruder, meine Frau, meine Kinder stiegen ein und sie fuhren hin. Und ich ging hinauf und auf Empore Nummer 30 ganz oben setzte mich. Unser alter Bruder Bosworth kam auf die Bühne, wie ein alter Diplomat, wisst ihr, er hatte ein paar Kopien gemacht. Er hatte 600 verschiedene Verheißungen aus der Bibel herausgeschrieben. Er sagte, nun, Dr. Best, wenn du dann bitte hier nach vorne kommen würdest und eine von diesen Verheißungen anhand der Bibel widerlegen würdest, jede von diesen Verheißungen steht in der Bibel und bezieht sich darauf, dass Jesus Christus auch heute noch die Kranken heilt. Wenn es dir gelingt, auch nur eine einzige von diesen Verheißungen zu nehmen und anhand der Bibel zu widerlegen, dann werde ich mich hinsetzen und dir die Hand geben und sagen, du hast recht. Der andere sagte, ich werde mich darum kümmern, wenn ich da oben stehe. Er wollte als letzter Redner drankommen, seht ihr? Damit er zerpflücken konnte, was Bruder Bosworth sagte. Bruder Bosworth sagte also, gut, Bruder Best, ich werde dich etwas fragen. Wenn du mir darauf einfach mit Ja oder Nein antwortest, sagt er, dann können wir das Streitgespräch jetzt gleich beenden. Und er sagte, ich werde darauf zu sprechen kommen. Bruder Boss fragte den Diskussionsleiter, ob er ihm die Frage vorlegen könnte. Der sagte ja. Dann sagte er, Bruder Best, wurde die Erlösernamen Jehova auf Jesus angewandt, ja oder nein? Damit war der Fall klar. Das war alles. Ich kann euch sagen, ich fühlte, wie etwas ganz durch mich durchging. Daran hätte selbst ich nie gedacht. Seht ihr? Und ich dachte, mein Gott, er kann nicht antworten. Damit hat sich die Schlinge zugezogen. Bruder Bosworth sagte, nun, Dr. Best, Bruder Bosworth sagte, ich bin bestürzt. Nun, Dr. Best, ich bin bestürzt. Der andere sagte, ich werde darauf zurückkommen. Bruder Bosworth sagte, ich bin bestürzt, dass du meine leichteste Frage nicht beantworten kannst. Er war kühl wie ein Eiszapfen, vollkommen ruhig, denn er wusste, wo er stand, unerschütterlich. Und so setzte er sich einfach hin mit dieser Schrift. Er sagte, nimm deine 30 Minuten in Anspruch und ich werde danach dazu Stellung nehmen. Das sagte Bruder Best. Und da saß nun unser alter Bruder Bosworth und nahm diese Schriftstelle und trieb diesen Mann so eine Enge, dass sein Gesicht glühend rot war. Man hätte fast ein Streichholz daran anzünden können. Und er hob sich ärgerlich von seinem Platz, warf die Papierblätter quer über den Boden, ging hinauf und hielt eine richtig gute kambalistische Predigt. Ich war ja Baptist gewesen. Ich weiß, was sie glauben. Er predigte über die Auferstehung. Wenn dies Verwesliche anziehen, wird die Unverweslichkeit erst dann, so sagte er, werden wir von Gott geheilt. Du liebe Zeit, wozu brauchen wir göttliche Heilung, wenn wir schon zur Unsterblichkeit verwandelt sind? Wenn dies Verwesliche angezogen hat, die Unverweslichkeit, wenn die Toten auferstanden sind, er zweifelte sogar das Wunder an, das Jesus an Lazarus bewirkte. Er sagte, er ist wieder gestorben. Und das war nur eine vorübergehende Sache, seht ihr? Und als er seine Predigt auf diese Weise gehalten hatte, sagte er, bring diesen göttlichen Heiler her und lass mich sehen, was er kann. Dann gab es ein kleines Wortgerangel. Bruder Bosworth sagte, ich bin überrascht, Bruder Best, dass du nicht eine Frage beantworten kannst, die ich dir gestellt habe. Und da wurde er richtig rasend. Er sagte, bring den göttlichen Heiler her, ich will sehen, was er kann. Und Bruder Bosworth sagte, Bruder Best, glaubst du daran, dass es möglich ist, dass Menschen erlöst werden? Er sagte, natürlich. Bruder Bosworth sagte, möchtest du dich als göttlichen Erlöser bezeichnen lassen? Er sagte, natürlich nicht. Wenn du predigst, dass Seelen erlöst werden können, dann macht dich das also doch nicht zu einem göttlichen Erlöser. Er sagte, nun natürlich nicht. Er sagte, dann ist Bruder Branham auch kein göttlicher Heilung, wenn er predigt, dass der Körper von Gott geheilt werden kann. Er ist kein göttlicher Heiler, er weist die Menschen nur auf Jesus Christus hin. Er sagte, bring ihn her und ich will sehen, wie er es macht. Ich will die Leute sehen, die er heute geheilt hat. Und dann sage ich euch, ob ich daran glaube oder nicht. Bruder Bosworth sagte, Bruder Best, das klingt da wie ein neuer Fall von Golgatha. Steig herab vom Kreuz und dann wollen wir dir glauben, seht ihr? Und so ging es. Und der Mann, er wurde wirklich wütend. Er sagte, ich will sehen, wie er es macht. Ich will sehen, wie er es macht. Der Diskussionsleiter nötigte ihn, sich zu setzen. Er ging hinüber und dort stand gerade ein Prediger von der Pfingstlern und er schlug einfach auf ihn ein. Den ganzen Weg quer über die Bühne. Und so schritten sie dann ein. Und Bruder Bosworth rief noch, hier, hier, nicht, nicht. Und so brachten ihn die Moderatoren denn dazu, sich hinzusetzen. Raymond Ritchie erhob sich und sagte, ist das die Einstellung der Southern Baptist Convention? Er sagte, ich frage die Baptistenprediger, hat die South Baptist Convention diesen Mann offiziell hergeschickt oder ist er aus eigenem Antrieb gekommen? Sie wollte nicht so recht antworten. Er sagte, ich habe euch etwas gefragt. Er kannte sie alle, jeden einzelnen von ihnen. Er sagte, er ist in seinen eigenen Antrieb gekommen. Ich weiß, die Baptisten glauben natürlich auch an göttliche Heilung. Deshalb sagten sie, er ist aus seinem eigenen Antrieb gekommen. Und hier kommt es jetzt, was dann passierte. Dann sagte Bruder Bosworth, ich weiß, dass Bruder Branham hier in der Versammlung ist. Es wäre sehr schön, wenn er jetzt nach vorne kommen und das Schlusswort sprechen könnte. Howard sagt, du bleibst ganz still sitzen. Und ich sagte, ich werde mich nicht rühren. Und in dem Moment kam etwas herab. Es fing an, sich im Kreis zu drehen. Und ich wusste, das war der Engel des Herrn. Und er sagte, steh auf. Etwa 500 Menschen legten ihre Hände so zusammen und bildeten auf diese Weise einen Gehweg. Und so kam ich herunter und betrat die Bühne. Und ich sagte, Freunde, ich bin kein göttlicher Heiler, ich bin euer Bruder. Ich sagte, Bruder Best, oder vielmehr, Bruder Best, ich möchte dir nicht zu nahe treten, mein Bruder. Ich habe wirklich nichts gegen dich. Du hast ein Recht auf deine Überzeugung und so habe ich auch ein Recht auf die meinen. Ich sagte, natürlich, du hast gesehen, du konntest deinen Standpunkt Bruder Bosworth gegenüber nicht beweisen. es würde dir auch keinem anderen gegenüber gelingen, der gut in der Bibel Bescheid weiß und sich in diesen Dingen auskennt. Und ich sagte, und was nun die Heilung von Menschen anbelangt, so kann ich sie nicht heilen, Bruder Best. Aber ich bin jeden Abend hier. Und wenn du sehen willst, wie der Herr Wunder tut, dann komm rüber. Er tut es jeden Abend. Er sagte, ich möchte sehen, wie du jemanden heilst. Dann will ich mir, den will ich mir dann näher anschauen. Du kannst ihn mit deinen hypnotischen Kräften hypnotisieren, so viel du willst. Aber, sagte er, ich würde mit ihm gern ein Jahr danach noch einmal ansehen. Er sagte, nun, du hast ein Recht, das genau zu prüfen, Bruder Best. Er sagte, niemand außer euch Horde von hirnverbrannten heiligen Rollern glaubt an so ein Zeug. Wir Baptisten glauben nicht an so einen Unsinn. Bruder Bosworth sagte, einen Moment mal. Er sagte, wie viele von den Anwesenden hier sind in den 2 Wochen in den Versammlungen schon, sind hier in den 2 Wochen, die die Versammlungen schon laufen, von allmächtigen Gott während der Anwesenheit von Bruder Branham geheilt worden und können das bezeugen. Und wie viele von diesen gehalten sind treue, feste Anhänger der schönen Baptistengemeinden hier in Houston? Und über 300 Personen erhoben sich von ihren Plätzen. Er sagte, was sagst du dazu? Er sagte, das sind keine Baptisten. Er sagte, jeder kann irgendetwas bezeugen, damit ist noch lange nicht als richtig erwiesen. Bruder Bosworth sagte, Gottes Wort sagt, dass es damit seine Richtigkeit hat. Und du kannst es nicht widerlegen. Und diese Leute bezeugen, dass es stimmt. Und du kannst das nicht einfach mit deinen Handbewegungen vom Tisch wäschen. Also, was gedenkst du darüber, daraufhin zu tun? Seht ihr? Etwa in der Weise. Und ich sagte, Bruder Best, ich sage nur die Wahrheit. Und wenn ich aufrichtig bin, dann ist Gott verpflichtet, sich zu dieser Wahrheit zu bekennen. Und ich sagte, wenn er sich nicht zur Wahrheit bekennt, dann ist er nicht Gott. Und ich sagte, ich bin es nicht, der die Menschen heilt. Ich wurde mit der Gabe geboren, Dinge zu sehen, die ihm vorausgeschehen werden. Und ich sagte, ich weiß, dass ich missverstanden werde, aber ich kann nicht anders als meinen innersten, tiefsten Überzeugungen gemäß handeln. Ich sagte, ich glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und wenn der Geist kommt und Visionen zeigt und so weiter, wenn das dann angezweifelt wird, dann muss der Betreffende sich eben umsehen und herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich sagte, das ist alles. Aber ich sagte, ich selbst jedenfalls, ich kann nichts aus eigener Kraft tun. Ich sagte, wenn ich die Wahrheit sage, dann ist Gott mir gegenüber verpflichtet zu bezeugen, dass es die Wahrheit ist. Und etwas zu der Zeit ging etwa. Husch, da war es auf der Plattform. Es kam direkt herab. Und die Douglas Studio in Houston, Texas, von der American Photographer Association hatten ihre große Kamerasystem dort aufgebaut. Und sie wollten Aufnahmen von Herrn Best machen. Und er hatte gesagt, noch bevor ich hinuntergegangen war, er hatte gesagt, wartet einen Augenblick. Gleich kommen hier 6 schöne Bilder. Und er sagte, so, jetzt könnt ihr mich knipsen. Und er steckte seinen Finger in diesen alten, heiligen Mann in die Nase, etwa so. Und er sagte, jetzt könnt ihr mich fotografieren. Und das taten sie auch. Und dann ballte er die Faust und streckte sie so empor und sagte, jetzt nehmt mich auf. Und sie fotografierten ihn. Dann machte er so, um für sein Bild zu positionieren. Und er sagte, ihr könnt das dann in meiner Zeitschrift sehen, etwa in der Art. Bei all dem stand Bruder Bosworth ruhig da und sagte kein Wort. Und dann machten sie einfach eine Aufnahme von jenem etwas. Auf der Heimfahrt an dem Abend, ein junger Katholik hatte die Bilder geknipst, sagte er zu dem anderen Jungen, er sagte, was denkst du darüber? Was hältst du von der Sache? Er sagte, ich weiß, ich habe ihn auch kritisiert. Als der Kopf wegging von dem Hals der Frau, da sagte ich, er habe sie hypnotisiert. Er sagte, vielleicht habe ich mich da getäuscht. Er sagte, was hältst du von dem Bild? Ich weiß nicht. Sie taten es in der Entwicklungsflüssigkeit. Hier ist sein Bild. Ihr könnt ihn fragen, wenn ihr wollt. Sie gingen nach Hause, er setzte sich hin und zündete sich eine Zigarette an. Dann ging er hinein, zog eins von den Bildern von Bruder Bosworth heraus. Es war negativ. Er zog das 2. heraus, das 3., das 4., das 5., das 6. Und auf allem war nichts drauf. Gott hat nicht zugelassen, dass die Bilder entwickelt wurden, auf denen seine Hand heiliger alter Mann dastand, während dieser Heuchler ihn an die Nase fasste oder ihm die Faust unter die Name hielt. Er hat es einfach nicht zugelassen. Und sie zogen das nächste Bild heraus und da war es. Es heißt, dass der Mann noch in derselben Nacht einen Herzanfall erlitt. Und sie sandten das Negativ von diesem Bild nach Washington D.C. und es wurde urheberrechtlich geschützt und zurückgeschickt. Und George Lacey, der Leiter der Abteilung für Fingerabdrücke beim FBI und sofort einer der bedeutendsten Experten der Welt auf diesem Gebiet, wurde mit der Untersuchung des Bildes beauftragt und brachte 2 Tage damit zu, die Kamera, die Lichtverhältnisse und alles andere zu prüfen. Als er an dem Abend kam, sagt er: Herr Brennan, auch ich habe zu Ihren Kritikern gehört. Er sagte, ich habe gesagt, das sei Psychologie, als jemand mir erzählte, Sie hätten Lichterscheinungen gesehen und Dinge dieser Art. Und er sagte, wissen Sie, der alte Heuchler, er meinte den Ungläubigen, pflegte zu sagen, dass diese Erscheinung der Heiligen Schein über das Haupt Christi und über den Heiligen, er pflegte zu sagen, dass das alles einfach nur Psychologie ist. Aber, sagt er, Bruder Branham, das mechanische Auge einer Kamera würde auf pure Psychologie nicht ansprechen. Das Licht hat die Linse getroffen. Oder es hat das Negativ getroffen. Und da war es. Und er sagte, ich habe es Ihnen überlassen. Er sagte, oh, aber wissen Sie denn, was das wert ist? Ich sagte, nicht für mich, Bruder, nicht für mich. Und er sagte, natürlich, es würde nicht zu dem Tragen kommen, solange man lebt. Aber eines Tages, wenn die Zivilisation weiter besteht und auch die Christentum fortdauert, dann wird das seine Wirkung haben. Dann wird etwas geschehen deswegen. So, Freunde, wenn das hier heute Abend unsere letzte Versammlung auf Erden ist, so habt ihr euch mit mir zusammen doch in der Gegenwart des allmächtigen Gottes befunden. Mein Zeugnis ist wahr. Ich habe viele, viele Dinge dieser Art erlebt. Es wurde ganze Bände füllen, sie aufzuschreiben. Aber ich will nur, dass ihr Bescheid wisst. Wie viele von denen, die hier sitzen, haben nicht auf dem Bild, sondern tatsächlich schon einmal das Licht selbst gesehen, wie er da stand, wo ich gerade beim Predigen war? Bitte hebt die Hand, jeder hier im Saal, jeder, der es schon einmal gesehen hat. Seht ungefähr 8 bis 10 von denen, die hier sitzen. Ihr werdet nun fragen, wie war das möglich, dass Sie es gesehen haben, während ich selbst es nicht gesehen habe? Jawohl, Herr, das ist möglich. Jener Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind, zog über alle Beobachter hinweg und wurde von keinem gesehen, außer von ihnen. Die waren die einzigen, die es sahen. Elijah stand da und blickte auf all diese feuerenden Wagen, all die anderen Dinge. Und Gehazi schaute herum und er konnte sie nirgends erblicken. Und Gott sagt, öffne seine Augen, damit er sehen kann. Und erst da konnte er sie sehen. Seht ihr? Dabei war er ein junger, guter Junge. Er stand da und schaute herum, aber er konnte sie nicht sehen. Natürlich, einigen ist es ihm gegeben zu sehen, einigen nicht. Das ist wahr. Aber nun, zu euch, die es nie gesehen habt, die ihr es nie gesehen habt, im Vergleich zu denen, die es mit ihren eigenen Augen gesehen haben, die aber das Bild nie gesehen haben, seid ihr sogar im Vorteil. Diejenigen, die das Bild gesehen haben, haben einen stärkeren Beweis in den Händen als die, die es nur persönlich mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Ihr mit euren natürlichen Augen könnt euch nämlich getäuscht haben. Es hätte auch eine optische Täuschung sein können. Ist das nicht wahr? Aber das ist keine optische Täuschung. Ist das richtig? Wenn die wissenschaftliche Forschung beweist, dass es wahr ist, so hat denn der Herr Jesus dies getan. Was meinst du denn, was es ist, Bruder Branham? Werdet ihr jetzt fragen? Ich glaube, dass es dieselbe Feuersäule ist, die die Kinder Israel von Ägypten nach Palästina geführt hat. Ich glaube, es ist derselbe Engel des Lichtes, der in den Gefängnis kam zum heiligen Petrus und ihn anrührte und dann vorausging und das Tor öffnete und ihn hinausführte ans Licht. Und ich glaube, dass es Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Amen. Er ist derselbe Jesus heute, der auch gestern war. Er wird derselbe Jesus bleiben in Ewigkeit. Und während ich über dieses etwas sprach, über dasselbe Licht, das auf dem Bild zu sehen ist, befindet es sich keine zwei Schritte von dem Platz entfernt, an dem ich jetzt gerade aufhalte. Jawohl, ich kann es nicht mit meinen Augen sehen, aber ich weiß, dass er hier steht. Ich weiß, dass er sich gerade in diesem Augenblick in mir niederlässt. Oh, wenn ihr nur wüsstet, wie anders es ist, wenn die Kraft des allmächtigen Gottes über einen kommt. Wie anders denn alle Dinge mit einmal ausschauen. Das ist jetzt eine Aufforderung an alle. Ich hatte heute eigentlich nicht vor, für Kranke zu beten. Ich wollte euch nur etwas anvertrauen. Aber die Vision hängt über den Leuten. Gott weiß es. Ich werde keine Gebetsreihe nach vorne rufen. Ich werde euch einfach auf euren Plätzen bleiben lassen. Wie viele, die hier Anwesenden, haben keine Gebetskarte? Hebt bitte die Hand. Ist hier jemand, der keine Gebetskarte hat? Irgendjemand, der keine Gebetskarte hat? Die farbige Dame, die dort sitzt. Ich sehe, du hattest die Hand gehoben. Ist das richtig? Steh doch bitte einfach nur auf, damit ich dich einen Moment aussondern kann. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist sagen wird, aber du siehst mich besonders aufrichtig an. Du hast keine Gebetskarte. Wenn mir der allmächtige Gott nun offenbaren würde, was deine Schwierigkeit ist, ich tue dies nur, um einen Anfang zu finden. Nur um einen Anfang zu machen. Glaubst du, dass ich... Du weißt, es gibt nichts an mir. Es gibt nichts Gutes, gar nichts Gutes an mir. Wenn du verheiratet bist, dann denke ich, dass ich nicht mehr bin als dein Mann. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mann, Mensch. Aber Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er hat seinen Geist gesandt, um diese Dinge zu bestätigen. Wenn Gott mich nun lassen will, was dir fehlt, und du weißt, dass ich keinerlei Möglichkeit habe, jetzt irgendwie mit dir in Verbindung zu treten, wirst du dann von ganzem Herzen glauben? Gott segne dich. Dann hat dich dein zu hoher Blutdruck verlassen. Das war es, was dir fehlte. Stimmt das? Dann setz dich bitte wieder. Glaub einfach dieses eine Mal. Ich fordere jeden auf, es zu glauben. Seht hier, ich will euch etwas sagen. Denkt daran, wie Martha zu Jesus kam. Diese Gabe, die Jesus hatte, wäre niemals wirksam geworden, aber der Vater hat ihm bereits gezeigt, was er tun würde. Er wäre niemals wirksam gewesen. Aber sie sagte, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagte, aber ich weiß selbst, jetzt noch kannst du alles von Gott erbitten und Gott wird es dir geben. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob gleich er stürbe. Wer er lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Jetzt hört euch an, was sie sagte. Sie sagte, ja, Herr, ich habe geglaubt, dass alles, was du sagst, die Wahrheit ist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in diese Welt kommen sollte. Das war ihre Einstellung. So demütig war sie. Du fühlst dich nun ganz anders, Schwester. Nicht wahr? Ja, so ist das. Die kleine Dame, die direkt dort sitzt, dort neben dir, sie auch, sie leidet an Arthritis und an einer Frauenkrankheit. Ist das nicht so, Dame? Steh doch bitte einen Augenblick auf, die kleine Dame im roten Kleid. Du warst so dicht dabei. Die Vision ist zu dir übergegangen. Arthritis und ein Frauenleiden. Stimmt das? Und da ist etwas aus deinem Leben. Du solltest einen offenen, geraden Blick auf dich selbst werfen. Du hast sehr viele Sorgen in deinem Leben. Eine Menge Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten haben mit einem nahestehenden Angehörigen zu tun, mit deinem Ehemann. Er ist ein Trinker. Er geht nicht zur Kirche. Wenn das stimmt, dann heb bitte deine Hand. Gott segne dich, Dame. Geh jetzt heim und empfange deine Heile. Du bist geheilt. Um dich ist es Licht geworden. Der Mann direkt daneben, auch er dort drinnen. Du, Herr, glaubst du von ganzem Herzen? Du hast eine deiner Sinne verloren. Und zwar den Geruchssinn. Ist das richtig? Wenn ja, dann winke bitte mit deiner Hand. Tu deine Hand so auf die Weise an deinen Mund und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube dir von ganzem Herzen. Gott segne dich. Geh jetzt und du empfange deine Heilung. Glaubt an Gott. Was denkt ihr alle über dieses Etwas? Ihr dort hinten, glaubt ihr? Habt Ehrfurcht. Dort sitzt eine kleine Dame direkt da drüben, hinten in der Ecke. Ich sehe, wie das Licht über ihr schwebt. Das ist die einzige Art und die Weise, wie ich jetzt überhaupt etwas dazu sagen kann, wenn das Licht darüber schwebt. Dieses Licht direkt hier schwebt gerade über der Dame. Vielleicht einen Augenblick noch. Mal sehen, ob ich erkennen kann, was es ist. Die Dame leidet an einem Herzfehler. Sie sieht mich jetzt direkt an. Und als Nächster neben ihr sitzt ihr Ehemann. Und ihr Mann hat irgendeine Krankheit. Er fühlt sich einfach krank. Er ist aus dem Gleichgewicht, elend. Trifft das zu, Bruder? Heb bitte die Hand, wenn es stimmt. Ja, richtig. Du bist gemeint, Schwester, mit dem Halsdruck. Der Herr daneben. Trifft das zu? Hast du dich heute nicht irgendwie aus dem Gleichgewicht gefühlt? Gesundheitlich? Du hast Beschwerden mit deinem Magen. Der Herr, meine ich. Ja, das stimmt. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Ihr beide? Nehmt ihr es an? Herr, ich sage dir, die auch. Ich sehe, ja, der du die Hand hochhältst, der dir gewohnheitsmäßig rauchst. Hör damit auf. Du rauchst Zigaretten. Du solltest das nicht tun. Es versucht Übelkeit bei dir. Stimmt das? Wenn ja, dann winke so mit deiner Hand. Da ist es, was sich aus dem Gleichgewicht bringt. Es wirkt sich ungünstig auf dein Nervensystem aus. Wirf diese scheußliche Sache über Bord und tu es nicht wieder. Dann kommst du darüber hinweg und es wird alles in Ordnung sein. Und der Herzfehler deiner Frau wird auch verschwinden. Glaubst du das? Ist das nicht so? Richtig? Ich kann dich von hier aus nicht sehen. Und du weißt das auch. Aber du trägst Zigaretten mit dir herum in deiner Brusttasche. Jawohl. Tu die Sachen heraus und lege deinen Arm um deine Frau und sage Gott, dass du Schluss damit machst mit diesem Zeug. Und ihr werdet gesund nach Hause gehen. Du und deine Frau, ihr werdet gesund werden. Gesegnet sei der Name des Herrn Jesus. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Die kleine Dame, die hier sitzt, die mich jetzt hier gerade ansieht, du auf dem, dort auf dem vorderen Platz hier, unmittelbar hier. Eine Dame, die sieht mich gerade jetzt an. Sie sitzt direkt hier. Du hast eine Gebetskarte, du, Schwester? Direkt von hier? Du hast keine Gebetskarte? Glaubst du von ganzem Herzen? Glaubst du, dass Jesus Christus dich gesund machen kann? Was denkst du über das etwas, du, der du unmittelbar neben ihr sitzt? Hast du eine Gebetskarte, Schwester? Du hast keine? Du möchtest auch wieder gesund werden? Möchtest du, dass du wieder essen kannst wie früher? Möchtest du nicht, dass deine Magenbeschwerden aufhören? Glaubst du, dass Jesus Christus dich jetzt heilt? Steh auf, deine Füße, wenn du glaubst, dass Jesus Christus dich geheilt hat. Du hattest Magengeschwüre, nicht wahr? Die Krankheit war nervlich bedingt. Du hast schon längere Zeit schwache Nerven, besonders Säuren und solche Sachen. Ich meine vielmehr, es regt die Säureproduktion an. Es macht die Zähne empfindlich, wenn du aufstoßen musst und dir das Essen wieder in den Mund hochsteigt. Das ist wahr, jawohl. Es ist ein Geschwür im Verdauungssystem. Es lag auf dem Grunde deines Magens. Es brennt manchmal, besonders wenn du gerade Toast mit Butter gegessen hast. Trifft das zu? Ich bin nicht dabei, den Gedanken zu lesen, aber der Heilige Geist ist unfehlbar. Du bist jetzt geheilt. Geh nach Hause. Sei gesund. Wie steht es mit euch da drüben in dieser Richtung? Wenn dort einige sind, die keine Gebetskarten haben, hebt bitte die Hände. Ist dort irgendjemand, der keine Gebetskarte hat? In Ordnung. Habt Ehrfurcht. Glaubt von ganzem Herzen. Wie ist es dort oben auf der Empore? Habt Glauben an Gott. Ich kann dies hier nicht aus eigener Kraft tun. Es ist lediglich seine freie, ungebundene Gnade. Glaubt ihr? Ich kann nur das sagen, was er mir zeigt. In dem Maß, wie euer Glaube, ich sage das, um euren Glauben auf die Probe zu stellen. Und dann sehe ich, welchen Weg er mich führen wird. Habt ihr erkannt, dass derjenige, der diese Dinge tut, nicht euer Bruder ist? Ihr steht hier in seiner Gegenwart. Nicht ich bin es, der dies tut. Es ist vielmehr euer Glaube dadurch, den es wirksam wird. Ich kann es nicht wirken lassen. Es ist euer Glaube, der es wirkt. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, es wirken zu lassen. Einen Moment. In dieser Ecke. Ich sehe einen farbigen Mann sitzen. Er scheint schon älter zu sein. Er trägt eine Brille. Hast du eine Gebetskarte, Bruder? Steh doch einen Blick auf deine Füße. Glaubst du, dass ich Gottes Diener bin? Und von ganzem Herzen? Du denkst gerade an jemand anders, nicht wahr? Wenn das so ist, bitte winke mit der Hand. Nicht, weil ich es bin, dein Bruder. Nun, du hast keine Gebetskarte. Normalerweise hättest du nie die Möglichkeit, mit in die Gebetsreihe zu kommen, weil du gar keine Gebetskarte hast. Nun, wenn irgendjemand von euch Gebetskarten hat, dann steht bitte nicht auf. Seht ihr? Weil ihr ja dann die Möglichkeit habt, in die Gebetsreihe zu kommen. Aber ich sehe das Licht direkt über ihn stehen, schweben. Es ist bis jetzt noch nicht zu einer Vision gekommen. Ich kann dich nicht heilen, Bruder. Ich kann es nicht. Nur Gott kann das tun. Aber du hast Glauben. Du glaubst ihm. Und da ist etwas, das es irgendwie bewirken wird. Wenn der allmächtige Gott diesem Mann sagt, was ihm fehlt, werden dann all die anderen hier geheilt werden? Da ist ein Mann, er steht gut 10, 15 Meter von mir entfernt. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Da steht er einfach, ein gewöhnlicher Mann. Wenn nun Gott, der Allmächtige, offenbart, was dieser Mann hat, dann soll ein jeder von euch geheilt nach Hause gehen. Was kann Gott noch mehr tun? Ist das nicht so? Herr, dir fehlt weiter nichts Ernstes. Du bist schwach. Du musst nachts manchmal aufstehen, Prostata und so weiter. Aber das ist nicht, was dich bedrückt. Was deine Schwierigkeit ist, hat mit deinem Sohn zu tun. Und dein Junge ist so eine Art staatliches Institut. Er leidet an einer Persönlichkeitsspaltung. Stimmt das? Winke mit der Hand, wenn es stimmt. Das ist genau richtig. Wie viele von euch glauben jetzt, dass hier Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist? Lasst uns aufstehen und Dank sagen und nehmt eure Heilung entgegen. Allmächtiger Gott, Schöpfer des Lebens, Geber aller guten Gaben, du bist hier derselbe Herr Jesus Christus, derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Und Satan, du hast diese Leute lang genug an der Nase herumgeführt. Komm heraus aus ihnen, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, der jetzt hier gegenwärtig ist in der Form der Feuersäule. Verlasse diese Menschen und komm heraus aus ihnen im Namen Jesu Christi. Hebt alle eure Hände auf und preist Gott und empfangt eure Heilung, jeder Einzelne. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Just one.